Herzlich willkommen zur dritten offiziellen Ausgabe des deutschen OpenStreetMap Podcasts.
Bist du sicher, dass es die dritte ist?
Einmal Hallo und zweimal Folge, oder?
Ach so, weil du die erste Null.
Genau. Naja, Null, wie ein Programmierer halt zählt, ne? Null, eins, zwei und das ist die dritte.
Ja, dann ist es Ausgabe drei und die vierte.
Ja, genau. Und, heute ist Donnerstag, der 13. September 2012, weil wir werden ja auch noch in 500 Jahren gehört. Und ich möchte meine beiden Kollegen Marc und Andi herzlich willkommen heißen. Hallo Marc.
Hallo.
Hi aus München.
Und hallo Andi, genau. So, was gibt's Neues? Also zum einen, uns gibt's nochmal. Also noch, die Sommerpause ist vorbei. Wir hatten genug Zeit, um unsere Themen zu sammeln. Und vor allem hatten wir genug Zeit, unser eigenes Equipment zu beschaffen. Die letzten Folgen haben wir ja, ich weiß nicht, wir haben es, glaube ich, in der ersten erwähnt, mit geliehenem Material aufgenommen. Und jetzt ist es endlich soweit und wir haben unser eigenes Podcast-Studio. Und damit kann die regelmäßige Produktion anfangen. Das heißt, ab jetzt hoffentlich regelmäßig. So, was gibt's noch zu erzählen? Wir sind noch auf der Suche nach einem Namen, gell, Jungs?
Ja, genau. Also wir hatten jetzt irgendwie so diesen Arbeitstitel Deutsche OpenStreetMap Podcast. Aber es gibt da anscheinend Bedarf nach irgendwie was griffigerem, was nicht so generisch ist oder so. Und haben zwar selber schon ein paar Ideen, aber auch nicht so wirklich was Gescheites.
Also, um klar zu sagen, wenn ihr geile Ideen habt und sagt, boah, ihr solltet so heißen, dann packt uns das in die Kommentare zu dieser Veröffentlichung einfach rein. Und wir werden es bedenken. Nicht? Also, ne?
Ja, wenn gute Vorschläge kommen, die nehmen wir.
Die nehmen wir? Gut. Also gute Vorschläge und dann werdet ihr genommen.
Ja, dann noch ein anderes Thema, was wir euch mal fragen wollten. Und zwar hättet ihr gerne, dass wir irgendwie live schicken, dass ihr live senden und ihr irgendeinem Chat uns direkt Feedback geben könnt, sodass wir dann uns in der Folge, falls wir irgendwas Verkehrtes erzählen, sozusagen korrigieren können. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob es wahrscheinlich eh niemand anhören würde.
Ja, es wäre überhaupt erstmal interessant, ob uns überhaupt mal jemand hört.
Also ja, also es kam ja schon ziemlich viele tolle positive Kommentare auf die nullte Folge zurück, sozusagen.
Ja, ich habe auch schon Feedback bekommen von Leuten, die das gehört haben.
Tatsächlich?
Ja.
Das ist cool. Ich habe mal geguckt nach Software, mit der man so Podcast-Statistiken kriegt. Also so, wer hat es wie oft und gehört und wie viel haben es runtergeladen, aber da gibt es gar nichts.
Also da musst du mal Tim fragen, der hat da irgendwas in der Hinterhand.
Ich weiß, der hat einen Blogartikel, wo er erzählt, wie er das macht und das wäre halt so ein selbstgehacktes Skript und das habe ich jetzt auch mal gehackt, aber ich bin auch nicht so richtig glücklich mit.
Du hättest ihn auch einfach fragen können, ob er sein gehacktes Skript mal mit rausrückt oder so.
Ah, aber selber machen ist viel toller.
Ah.
So, gut. Was haben wir denn für Themen?
Ja, Metateil beendet sozusagen. Das erste sind ein paar Veranstaltungen, was hier auf der Liste steht. Und zwar, Marc wollte mit der SOTM 2012 anfangen. Du warst in Tokio?
Genau, ich war in Tokio, State of the Map. Ja, also nach einem längeren Flug hatte ich anderthalb Tage quasi Vorbereitungszeit, wo noch kein Programm war. Habe ich mir ein bisschen die Stadt angeschaut. Und das ging dann auch los. Ja, also die Veranstaltung selbst war an der Universität in Tokio. Es war ziemlich zentral, Tokio. Und der erste Tag war der Donnerstag letzte Woche. Also klassisch ist die State of the Map dreitägig. Und am ersten Tag, kurz nach dem Begrüßung, kommt die Keynote von Steve, dem Gründer. Ich hatte jetzt bisher zweimal eine State of the Map mitgemacht. Da hat er immer normalerweise irgendein Thema rausgesucht. Dieses Jahr war es etwas anders. Er kam auf die Bühne, hat gesagt Hallo und hat dann direkt übergegeben zur Verkündung quasi des Wechsels der Lizenz. Also er hat eigentlich gar keine Keynote gehalten und hat beziehungsweise dort wurde dann verkündet, dass wir jetzt ab dem Tag unter der ODBL lizenziert sind.
Ich meine, das ist auch echt was Großes, was man verkünden kann. Ne? Ich meine, wie viele Jahre haben Sie jetzt dran gearbeitet? 4 Jahre?
Ja, bestimmt. Also ich glaube, in Amsterdam war das ja auch schon ein großes Thema. Also das war meine erste Konferenz.
Ja, meine auch.
Und ja.
Meine blöde Frage, also ich war noch nie auf einer State of the Map. Wie viele Tage geht denn das?
Also geht immer 3 Tage? Glaube ich auf jeden Fall.
Es war meistens so, ja.
Ja, die letzten Male waren, glaube ich, 3 Tage. Dieses Jahr war es dann immer unterteilt. Also jeder Tag hatte quasi ein Thema oder ein Oberthema. Und dann halt eine klassische Konferenz morgens. Die war so mit 2 Tracks geplant und wurde auch so durchgeführt. Ja.
Ansonsten ja, was man halt noch ein bisschen erzählen muss, also es ist nicht, jetzt nicht umsonst State of the Map. Das heißt, es wird wirklich zum aktuellen Stand der Karte auch berichtet. Jedenfalls war es damals in Amsterdam so. Das heißt, aus jedem Land hat dann jemand einen Vortrag gehalten, wie weit denn OpenStreetMap bei ihnen schon ist, wie man bei ihnen so mappt, was Besonderheiten gibt. Und da waren auch sehr, sehr viele interessante und witzige Stories dabei.
Ja.
War das bei euch auch so?
Ja, also ich kann ja mal so, ich guck jetzt mal gerade durch den Plan auf der Webseite. Ja, genau, nach der Keynote kam so ein Bericht über OpenStreetMap in Japan. Da ging es vor allem um die Kooperation mit Yahoo. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Das war von, ich glaube, von einem Jahr oder so. Seitdem unterstützt Yahoo Japan OSM dort. Und die wollen das auch wohl auf lange Sicht
finanziell oder auch mit?
Wohl mit Spenden und naja, finanziell, das weiß ich jetzt nicht genau.
Okay.
Aber es, also man merkte schon, dass da eine Begeisterung da war für das Projekt und dass sie schon sehen, dass es Sinn macht, auch für Yahoo Japan da sich zu engagieren. Ja, danach, also der Tag war unter dem Thema war eigentlich
OSM to the Rescue steht da.
Ja, genau. Also es ging hauptsächlich, wie man OSM in Zeiten, wo irgendwelche Krisen sind oder so, benutzen kann. Dementsprechend waren auch einige Vorträge darüber. Also gerade nach dem Desaster in Japan selbst waren 1-2 Tracks. Ja.
Was ist welcher Talk ist da denn von dem Tag so in als bester Talk in Erinnerung geblieben?
Also mich begeistert immer dieser Fukushima Mapping Vortrag. Also da wurde halt gezeigt, wie ein Mapper sehr sehr engagiert Fukushima, die Umgebung und irgendwie halb Japan gemappt hat. Das war ein sehr persönlicher Vortrag und also ich fand den wirklich klasse.
Ich glaube, der war auch auf der State of the Map Europe, also in Wien und hat, glaube ich, da so einen Lightning Talk gehalten.
Ja, genau.
Wo er erzählt hat, er hatte irgendwie mit voller Enthusiasmus diese Burg da komplett gemappt und ist da Wochen und Monate lang rumgefahren, hat jede Mauer aufgezeichnet und dann kam halt die Flut und dann war halt von der Burg nichts mehr da und dann musste er sie komplett wieder aus der Karte rauslöschen. Und ist halt dann stattdessen hingegangen und hat dann stattdessen ist er dann halt diesen Verwüstungsstreifen langgelaufen, wo halt das Wasser stand und hat sich halt damit beschäftigt.
Ja, und er hat inzwischen auch festgestellt, dass es dann einen Versatz gibt seit der Zeit. Also er hatte so gegenüberstellt seine alten Tracks vorher und nachher. Und da war irgendwie ein Versatz von 5 Metern oder so, hat er jetzt mal festgestellt.
Ja, ungefähr so viel hat sich ja die Insel auch bewegt. Ne?
Ja, man muss ja grundsätzlich schauen. Ich habe mich da eben das letzte Mal ein bisschen mit beschäftigt und das kommt halt davon, was du als Bezugssystem nimmst. Weil wenn du sagst halt, dein Koordinatensystem hängt an festen Punkten auf der Erde und es gibt ein Erdbeben und es verschiebt sich irgendwas, dann verschieben sich ja auch diese festen Punkte mit. Mhm. Und damit wird sozusagen der Abstand zwischen den festen Punkten, wo per Definition eine Koordinate festgelegt ist, einfach verschoben. Das heißt, ganz so einfach kann man das nicht sagen.
Okay. Also wie gesagt, er hat gezeigt seinen GPS-Track vorher, nachher.
Genau,
das, weil er war das die natürlich halt vorher abgelaufen und dann nachher nochmal und das konnte man sehr schön sehen.
Ich meine, das ist halt eine Sache in der Theorie, das verschiebt sich alles und naja, klar kann man sich das so vorstellen, aber wenn dann mal einer wirklich so in Realität, ich meine, das ist ja wirklich so Ground Truth, ne? Der ist da lang gelaufen und jetzt ist er nochmal denselben Weg gelaufen und auf einmal sagt ihm das Satellitensystem, du bist jetzt aber woanders. Also wenn man das wirklich nochmal so selbst erlebt, wie sie so die Erde flexibel und beweglich ist, schon, boah, da läuft es mir schon fast kalt den Rücken runter, ne?
Ja, mal, wenn ich mal weitergehe, der zweite Tag war über Navigation, kann man irgendwie so überschreiben. Unter anderem war da die Wheelmap, wurde da vorgestellt. Die hatten auch eine Neuerung, die haben, glaube ich, jetzt so ein Dashboard gebaut. Da kann man quasi pro Stadt zeigen die da an, wie viele Points gerade gemappt sind.
Vielleicht für die, die es nicht kennen, wheelmap.org, die Rollstuhlfahrerkarte, wo man für die ganzen Restaurants und Kneipen und Busbahnhöfe und U-Bahn-Stationen angeben kann, ob sie für Rollstuhlfahrer erreichbar sind, gut erreichbar sind, ein bisschen erreichbar sind oder eben gar nicht erreichbar sind. Und das ist eine ziemlich hübsch gemachte Karte, also die ist halt wirklich so mit einer eigenen GUI daherkommt, wo man auch direkt auf der Seite markieren kann, ob denn die Kneipe um die Ecke zugänglich ist oder nicht. Ich glaube, haben die mittlerweile auch die iPhone-App, oder?
Ja, die iPhone haben sie schon länger und in der Android-App haben sie auch. Ja. Also
lohnt sich auf jeden Fall mal zu gucken.
Und genau, und mehr Infos gibt's in CE 168.
Sehr gut.
Und
ja, danach kam jemand von Bosch. Die haben auch eine Abteilung, die sich mit Navigation, Autonavigation beschäftigt.
Also Bosch ist einer der Zulieferer für die großen Automobilkonzerne.
Ja, genau, für einige.
Was man jetzt als normaler Mensch natürlich nicht so weiß. Ja, die kennt man eher von den Waschmaschinen.
Ja, oder mir war das auch nicht klar. Also. Wobei, also sie haben halt eine Abteilung Autonavigation und die hat so ein bisschen erzählt, neben ihren klassischen Datenlieferanten benutzen sie jetzt auch seit einiger Zeit OSM-Daten. Und er hat die Problematiken der Verarbeitung der OSM-Daten dargestellt. Wobei ein konkretes Produkt, da war ich mir gar nicht sicher, ob er es genannt hat. Oder ob es immer noch so in der Feldforschung ist.
Ich finde es ja auch ganz interessant. Also ich weiß nicht, ob das von Bing mitbekommen, oder zumindest mal gelesen irgendwo, dass die OSM so indirekt einsetzen. Also benutzen halt die Daten, die OSM hat, über Militärgebiete, um damit ihre Luftbilder an den entsprechenden Stellen zu verunschärfen.
Ja, das ist halt auch immer die Frage. Also eigentlich dürften sie das nicht. Also, weil in dem Moment, wo du wieder aus einem abgeleiteten Werk, also jedenfalls, sie dürften es bis vorgestern noch nicht, wo wir die ODBL oder so noch nicht hatten. Und weil Creative Commons ja da einfach das, von der Creative Commons was haben wir denn eigentlich genau gehabt? Das Virale greift einfach. Das heißt, müssten automatisch dann die Bilder wieder unter der entsprechenden Lizenz stehen, wie auch die Daten, mit denen du es verschnitten hast, waren.
Okay, also sie standen ja nicht unter der Lizenz, wir durften sie nur benutzen. Das ist,
ja? Nee. Wenn Bing jetzt hergeht und OSM-Daten hernimmt, um schwarze Flächen auszumalen, ja, dann haben sie es verschnitten. Aber egal, das ist technisch.
Ja, aber auch nur, wenn sie es in den Bildern in den PNG-Kacheln direkt gemacht haben. Also wenn sie es quasi im Kleinen vielleicht, naja gut, okay.
Das ist Vergangenheit.
Es ist Vergangenheit.
Genau.
Für Näheres einfach Frederik Ramm fragen, der beantwortet gerne alle Fragen.
Ja.
Aber das zeigt halt, glaube ich, auch ganz schön, dass die Firmen zwar die Daten wahrnehmen, aber vielleicht noch nicht als Primärquelle benutzen, weil dafür taugen sie vielleicht auch noch nicht so
richtig. Ja, wobei danach kam jemand von Skobler, der auch gezeigt hat, wie sie halt die OSM-Daten benutzen, um wirklich Navigationssysteme zu bauen. Also sehr erfolgreich hier auf dem iPhone. Und damit kann man sich routen lassen. Das funktioniert. Mhm. Eine der erfolgreichsten iPhone-Apps wohl im deutschen Store. Dabei hat er auch angekündigt, weil Skobler unterstützt ja so ein bisschen die Community, versucht er die Datengrundlage zu verbessern oder Hilfsmittel anzubieten, dass sie im ersten Quartal 2013 ihren großen Fundus von Tracks irgendwie veröffentlichen wollen. Also diese Skobler-App auf dem iPhone, die schneidet wohl Tracks mit. Und die Sammlung möchten sie irgendwie wohl zur Verfügung stellen, um zu gucken, ob irgendjemand damit was machen kann.
Es gab ja bislang schon dieses Skobler MapDust. Also wenn ich mich von diesem Skobler, also Skobler ist so Autonavigationskram, wenn ich mich davon routen lasse und der sagt jetzt rechts abbiegen und ich fahre trotzdem geradeaus, dann geht das Teil davon aus, dass an der Stelle möglicherweise die Karte falsch ist. Also vielleicht ist da eine Verbindung zweier Straßen, obwohl das eine eigentlich eine Brücke sein müsste und die gar nicht verbunden sind. Und dann kann ich, glaube ich, diesen Fehler zu diesem Map-Dust hochladen und kann dann auch nochmal eine Fehlermeldung sagen, hier, das hat nicht funktioniert, ich hätte einfach geradeaus fahren, ich konnte nur geradeaus fahren, obwohl das Teil sagte, rechts abbiegen. Und dann zeigt ihm dieses Map-Dust an, wie denn der Routenvorschlag war, wie der Mensch denn tatsächlich gefahren ist, welche Sprachansage er an welchem Punkt bekommen hat, kurz vor und kurz nach dem nicht oder nicht richtig befolgten Anweisung. Und das kann man halt als Quelle nehmen, so wie OpenStreetBugs, um zu schauen, ist denn da irgendwie ein Fehler in den Daten. Habt ihr das schon mal benutzt?
Naja, also eher nur von der OSM-Seite her. Also da gibt's ja dann ein Webinterface dafür, wo man dann auch sieht, welche Bugs denn da sind. Ist ja eigentlich so in dem Sinn nur ein verbesserter Bug-Tracker und wo man sich diese Bugs dann anschauen kann. Aber so selber als da ich jetzt momentan kein iPhone habe, habe ich das noch nicht mitbekommen.
Also ich habe es eher mal ausprobiert, ob es funktioniert, aber irgendwie auch vergessen weiterzumachen.
Habt ihr OpenStreetBugs schon mal regelmäßig benutzt?
Das habe ich mal eine gewisse Zeit benutzt, ja.
Also bei mir ist es so ein kleines Hilfsmittel, um sozusagen vom Handy, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Anwendungen da rumfahre, mir da einen Marker zu setzen, dass das Routing da jetzt seltsam war und dass ich doch mal neu nachschauen müsste. Einfach so ein, oder ja, habe ich bisher meistens auch dann doch nicht gemacht. Bräuchte dann wieder so einen Feed, der automatisch alle meine Anmerkungen bei OpenStreetBugs mir dann irgendwie gibt und mich dann erinnert, dass ich da ja noch was tun wollte.
Ja, vielleicht habe ich da nachher einen Anwendungstipp für dich. Ich habe ja iPhone-Apps getestet, eine bestimmte, das erzähle ich euch später im Detail. Und da könnte vielleicht sogar was dabei gewesen sein für mich.
Ja, aber gehen wir wieder zurück zur Sotten.
Ja.
Sonst noch irgendwelche Erwähnungswerte?
Ja, Vorträge? Ich sehe hier gerade Christian Quest. Ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird. Der hatte einen Vortrag, wobei mir mehr aufgefallen ist, seine live.openstreetmap.fr-Seite. Die hat er auch da irgendwie vorgestellt. Und die fand ich recht schön. Und zwar kann man auf der Seite live sehen, welche Edits gerade in der OSM-Daten gemacht werden.
Also man geht dann auf diese Karte und sieht dann
so. Genau, man sieht im oberen Bereich, sieht man den Teilausschnitt der Weltkarte. Da wird immer ein Punkt hingesetzt, an den wo der Edit ist. Im linken unteren Teil zoomt ihr eigentlich in die Karte rein, dass man wirklich den Edit sehen kann. Und rechts kommen so kleine Statistiken dazu. Gerade scheint es wohl nicht zu funktionieren bei dir.
Ich könnte mir vorstellen, warum das gerade nicht funktioniert. Weil der muss ja auf die Diffs zugreifen.
Stimmt, das
sind ja gerade abgeschaltet.
Okay, du hast recht.
Gar keine Chance, gerade rauszufinden, was sich denn gerade ändert.
Ja.
Aber da erzählen wir auch gleich nochmal ein bisschen mehr dazu.
Okay, das macht Sinn.
Ja. Also das gab's ja für Google gab's ja schon länger. Also ich glaube, in dieser tollen Arte-Folge aus mit offenen Karten, mir fällt der französische Titel jetzt gerade leider nicht ein, zu OpenStreetMap, beziehungsweise die Folge heißt, glaube ich, Neo-Geografie und findet man noch wunderbar auf YouTube. Nur zu empfehlen.
Findet ihr in den Shownotes.
Wird verlinkt. Genau. Haben die das auch für als tolles Feature von Google Map Maker gezeigt. Also ist an sich nichts Neues, aber neu ist, dass es jetzt auch mit OSM funktioniert.
So, jo. Was gibt es noch weiteres zu erzählen von der State of the Map?
Da kommen wir dann schon zum dritten Tag. Das war ja der Community Day. Dort hat Peter Miller mal wieder Videos gezeigt.
Peter Miller ist der hinter Ito steckt, oder?
Genau, die haben ja schon in den letzten Jahren öfters mal Videos erstellt, auf denen man sehen kann, welche Edits innerhalb eines Jahres passiert sind. Sie hat ihnen eins vorgestellt, und zwar ein Jahr, ich glaube in Japan war das. Also alle Edits auf einer Karte gezeigt, in Zeitraffer die Edits. Und gleichzeitig hat er dann noch gezeigt, 4 Jahre jeweils in einen Quadranten die Edits von 2011, 10, 9 und 8. Sieht sehr gut aus. Kann man sich mal angucken.
Und wenn jemand solche Animationen selber machen will, dann klickt er jetzt auf den zugehörigen Link, weil das lässt sich nämlich mit den History Tools für OpenStreetMap machen. Allerdings glaube ich noch nicht für die ganze Welt. Also es ist noch nicht besonders effizient, der Importer, aber für eine Stadt funktioniert es locker und für ein Bundesland funktioniert es auch prima. bei Bayern weiß ich nicht so genau, das ist ja, die sind ja ziemlich groß von den Daten her, aber Rheinland-Pfalz hat prima geklappt. Und da kann man dann auch sagen, so, ich importiere den gesamten Datenbestand von jemals da rein und mache mir dann, was weiß ich, jede Woche ein Rendering oder jeden Monat. Und das funktioniert schon ganz gut. Kann man selber mal ausprobieren, wenn man will.
Das heißt, der hat da auf die History Tools draufgesetzt oder ist es einfach nur was Ähnliches?
Ich nehme an, dass es was Ähnliches ist, weil er das ja auch schon gemacht hat, bevor es die History Tools gab. Die gibt es ja erst seit irgendwann Mitte letzten Jahres so richtig in fertig.
Ja, ja, ITO, die analysieren ja die Daten schon seit Jahren.
Also ich habe mal mit Frederik Ramm von der Geofabrik erzählt, wie er das macht, weil der hat ja auch so Videos gemacht und der hat einfach stumpf ein Skript gemacht und einen Planet nach dem anderen importiert und dann halt gerendert und dann Planet weggeschmissen, neu importiert, wieder gerendert. Und lief dann halt einen Monat, aber was soll's. Ja. Und mit den History Tools geht das ein bisschen effizienter, aber es hat noch nicht ganz fertig.
Ich mach mal weiter. Gut. Danach war Bob Barr, OSM, Pirate oder Pilot. Das war ein sehr unterhaltsamer Vortrag. Kann man sich mal anschauen. Da komme ich nämlich dazu, kann man sich mal anschauen, die Videos, die wurden alle aufgenommen. Also die Vorträge wurden alle aufgenommen. Wurden live auch ins Internet gestreamt. Und die sollen mit der Zeit jetzt auch auf der entsprechenden Wiki-Seite zur Verfügung stehen. Also da kann man sich quasi alle nochmal schön anschauen. Und ich würde sagen, das war ein unterhaltsamer Vortrag. Ähnlich unterhaltsam war dann noch Tim Waters. Sollte man sich einfach mal anschauen. Das hat, ich habe mich da sehr erkannt.
Was hat er denn erzählt?
Titel ist You Know When You Are Addicted to OSM When.
Genau. Punkt, Punkt, Punkt. Also der hatte so eine Skala, wie verrückt man sein kann und einfach mal anschauen. Ja, das war's. Daneben gab es natürlich noch ein paar technische Sachen. Hier Frederik Kramm hat mal wieder erzählt, wie man MapNIC performanter hinbekommt, welche Sachen man achten sollte.
Ja. Gab's auch so ein Social-Event, so irgendwie Come-Together-Party steht hier?
Ja, das war eine klassische japanische Bootsfahrt. Da wurden alle eingeladen auf ein Boot. Es gab zu essen und zu trinken. Und dann sind wir im Hafen von Tokio rumgefahren. Das war wirklich, insgesamt muss man wirklich sagen, die Konferenz war super organisiert. Also das Orga-Team hat sich extrem Mühe gemacht. Es war perfekt. Von den Räumen, von Catering, eigentlich drumrum. Also kann man echt nur sagen, super gemacht. Zwischendurch, am letzten Tag war natürlich noch klassisch die OSMF Mitgliederversammlung. Diesmal war auch wieder Wahl. Das heißt, standen 3 Board Seats zur Wahl. Wir hatten, glaube ich, 5 Kandidaten.
Wie viele Sitze hat denn der Vorstand insgesamt?
7.
7, okay. Und es werden alle x Jahre wie viel gewählt?
Ja, das habe ich noch nicht ganz durchschaut, in welchem Rhythmus das funktioniert. Aber es gibt einen gewissen Turnus, wo wieder nachgewählt wird.
Aber es wird sozusagen nicht auf einen Schlag.
Es wird nicht auf einen Schlag, sondern es ist eher rollierend. Ja, gewählt wurde, also man konnte ja vorher abstimmen, also eine Proxy-Wahl, das heißt über E-Mail, und dann vor Ort. Und gewählt wurde Frederik Kramm, Simon Pohl und
Henkhoff,
genau. Der wurde wiedergewählt. Ja. Ansonsten, es wurde kurz eingegangen über die finanziellen Begebenheiten vom letzten Jahr. Also wen es interessiert, das soll jetzt auch nochmal veröffentlicht werden. Insgesamt sieht die finanzielle Lage des Vereins gut aus. Also sie haben positiv abgeschnitten.
Ich muss dazu sagen, also du hattest gerade gesagt, es geht um die OSMF. Also es ist nochmal was anderes als der Foskis, der ja so für uns in Deutschland so ein bisschen den Hut auf hat, was die ganzen finanziellen Dinge angeht. sondern der OSMF, der eben auch OpenStreetMap.org, die Webseite, die API, den Planet und den ganzen Kram betreut.
Genau.
Genau, ausgeschrieben, die OpenStreetMap Foundation. Mit Sitz in England, glaube ich, ja.
Genau, ist ein englisches Recht. Ja, insgesamt war es gar nicht so lang, hat, glaube ich, eine halbe Stunde nur gedauert. Ja.
So, und das war's mit der State of the Map 2012.
Genau.
Gibt es schon eine Ahnung, wann es die nächste gibt und wo die sein wird?
Nein, also es wurde nicht gesagt, dass die nächste, weil dieser Prozedur des Findens und so fängt jetzt erst an.
Okay, also wenn wir was Genaues wissen, werden wir berichten. Dann habe ich hier auf der Liste, dass Andi, du warst auch auf einer Konferenz, ne?
Genau, eine Woche vorher in Donbirn, also direkt hinter der deutschen Grenze in Österreich, war die Wikicon. Und ja, es ging irgendwie ein paar Bekannte, die mehr bei Wikipedia sich mit der Wikipedia beschäftigen, meinten, ob man nicht hinfahren möchte, und dann bin ich halt einfach mit. War eigentlich ganz nett. Ich weiß nicht, wie tief ich jetzt drauf eingehen soll.
War das dein erstes Mal auf der Wikicon?
Ja, war das erste Mal.
Und wie machen die das so, Konferenz?
Also war auch eine Hochschule, war in dem Fall die Hochschule Vorarlberg in Donbirn. Organisation war auch super, Technikausstattung, also krass, was die da haben. Also es gab so Freitag, also es ging über Freitag und Samstag. Freitagabend war Anreise, Samstag war dann Programm und Sonntag war auch noch Programm und dann eben Heimfahrt. Und da gab es halt immer am Anfang und am Ende und zwischendrin des Tages gab es mal so, ja, Plenarveranstaltungen, wo halt alle zusammensitzen im Foyer. Und das haben sie dann alles irgendwie mit drei Kameras live übertragen. Also oben rechts konnte man dann immer die Wagenden sehen, was vor allem, oder auch die Vortragenden, was vor allem bei den Fragen halt ganz nett war, weil wenn so Fragen aus dem Publikum gestellt werden, siehst du die Leute natürlich normalerweise nicht. Und da siehst du sie so plötzlich wunderbar groß. Inhaltlich ging es halt um die Wikipedia und die Schwesterprojekte. Es gab verschiedene Podien, Plenumsdiskussionen. Das Hauptproblem, dass halt irgendwie immer weniger Leute bei Wikipedia bearbeiten, weil sie sich von der Diskussionskultur irgendwie abgeschreckt fühlen, teilweise. Soll man sich dann die Vorträge anschauen in der Richtung. Also diese Plenumsveranstaltung müsste es dann irgendwann auch aufgezeichnet geben. Was es nicht aufgezeichnet gibt, sind die ganzen kleineren Sessions, die dann teilweise auch parallel liefen. Da fand ich vor allem, also hervorragend, dass wir OSM heraussagen, ist einmal der multilinguale Renderer-Stack, den jetzt sozusagen die Wikipedia bezahlt, wo Jochen Topf sozusagen ja Geld dafür bekommt, das zu implementieren, dass man in der Wikipedia auch OpenStreetMap-Karten nutzen kann und vor allem mit den Labels in der entsprechenden lokalen Sprache. Sie haben ja danach dann auch irgendwie noch so ein Paper rausgegeben, wo das alles auch nochmal in Englisch ausführlich beschrieben ist. Das Ziel ist es wohl irgendwie, die Grunddaten gerendert vorzuhalten, aber die Labels on demand nachzurendern und die dann irgendwie zusammenzubringen. So, ja. Hört sich ganz sinnvoll an. Schauen wir mal, was damit rauskommt.
Was dafür auch OpenStreetMap noch abfallen könnte, ist, dass, also ich habe mit Jochen Topf da auch mal ein bisschen drüber geplauscht schon, und das soll hinterher halt so skalierbar sein, weil derzeit ist es so, wenn man einen Rendering-Server für OpenStreetMap macht, dann stellt man eine möglichst große Kiste hin, so das Größte, was es halt gibt, mit so viel RAM, wie es möglich ist, und macht da alles rauf. Und wenn der halt nicht mehr reicht, dann guckt man halt, ob es noch einen größeren Server gibt. Und das so auf mehrere Maschinen zu verteilen, das gibt's derzeit noch nicht so für richtig für OpenStreetMap. Das plant er da halt so ein bisschen auch mit ein. Also es ist auch, wenn jemand sagt, naja, multilingual interessiert mich nicht, aber hat ein Interesse dran, vielleicht für eine halbe Million oder für, keine Ahnung, wie viel man damit dann bedienen kann, für beliebig viele Endnutzerkarten anzubieten, ist das auch mal ein Paper, in das man reingucken kann, das sich lohnen könnte, da mal reinzuschauen.
Genau, also er setzt da irgendwie auf den dritten Renderer-Stack, den es jetzt so gibt, der, glaube ich, von MapQuest ursprünglich mal entwickelt wurde. Und also parallel zu dem anderen zwei. Also der erste war das klassische Renderer-D-Zeug und das zweite der T-Rex-Stack. Aber ich glaube, das wird jetzt auch wieder viel zu technisch. Ja. Könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, in welche Richtung wir das da entwickeln sollen.
Ob euch das zu technisch ist oder ob wir da tiefer reingehen dürfen. Sondern hast du hier noch was hingeschrieben, das sich um Finanzierungsmodelle dreht.
Ja, vorher wollte ich noch zu Wikidata was erzählen.
Entschuldige bitte.
Ja, ich habe ein bisschen die Reihenfolge geändert. Und zwar gab es natürlich auch wieder einen Vortrag zu Wikidata. Kannte ich jetzt schon, weil die Lydia, die da jetzt irgendwie für die ganzen das ganze PR drumherum sorgt, war neulich auch bei uns in der Stadt und hat da einen kleinen Vortrag dazu gehalten. Im Prinzip, ja, wie viel sollte man dazu sagen? Also am einfachsten erklärt es mit diesen Infoboxen in der Wikipedia, die es ja oben rechts auf vielen Wiki-Seiten gibt. Und da steht zum Beispiel bei einer Stadt dann drin, wie viele Einwohner sie hat, was zum Beispiel auch in OSM-Daten steht. Und die Wikipedia, also das Projekt insgesamt an sich, hat ja das Problem, dass ihre kompletten Datenseiten, ihre Sprachversion, so muss man sagen, komplett unabhängig voneinander sind. Was auch gut ist so für das Ding, aber gewisse Dinge wie statistische Daten, die auch einfach aus einer festen Quelle kommen, hätte man eigentlich schon gerne zentralisiert, sodass du, wenn es eine neue Einwohnerzahl von der Stadt gibt, dass man die dann nicht auf allen X-Sprachversionen ändern muss, sondern dass man die dann nur an einer Stelle ändert und sozusagen die Sprachversion holen sich dann einfach die Daten.
Kurze Zwischenfrage, ist das denn gerade so? Das heißt, wenn ich eine Einwohnerzahl von der Stadt ändere, dann muss ich durch alle Sprachversionen durch?
Exakt, also da gibt es wieder Bots, die dabei helfen und so weiter. Okay. Aber an sich musst du in jeder Sprachversion das Zeug nachpflegen. Geht dann so weit, dass die einzelnen Sprachversionen dann unterschiedliche Einheiten haben. Also ich habe zum Beispiel für eine Uni, auf der ich jetzt im Ausland war, mal auf der deutschen, auf der englischen Seite nachgeschaut, da standen einfach unterschiedliche Studierendenzahlen. Der Grund dafür ist, dass die eine waren das Fulltime-Students oder irgendwie so, also eine eigene Einheit, die irgendwo definiert ist, wo halt Leute, die nur die Hälfte der Zeit irgendwie studieren, nur halb reingezählt werden. Da kommt natürlich dann was anderes raus, als wenn ich die Anzahl der Leute, die da momentan irgendwie eingeschrieben ist, nimmt, egal in welchem Modus und so weiter. Und das ist halt, soll Wikidata auch vorsehen. Das heißt, du hast dann eigentlich wie bei OSM Key und Value, zusätzlich aber mehr für die Values sozusagen mehrere Quellen. Da kann bei einer Einwohnerzahl das halt das Statistische Landesamt, die Stadt selber oder sonst irgendwas sein. Und du kannst dir dann als Sprachversion raussuchen, aus welcher Quelle du denn die Daten haben möchtest.
Das ist natürlich gut. Und da könnte man dann natürlich auch angreifen und sagen, naja, so eine semi-automatische Synchronisierung mit den OSM-Daten oder wenn ich rendere, greife ich auf die Datenbasis zurück und male halt die Stadt mit, die mehr Einwohner hat. Also wenn ich zwei Labels habe und die kann ich nicht beide malen, weil sie nicht auf die Karte passen, dann male ich vielleicht die Stadt, die mehr Einwohner hat und lasse den kleinen Ortsteil, der weniger Einwohner hat, halt weg. Weil den Effekt hat man halt dann manchmal, dass irgendwie ein kleinerer Ort dann wie eine große Stadt verdrängt. Da könnte man natürlich auf sowas zurückgreifen. Hätte auch eine riesige Menschenmasse, wobei so riesig ist sie ja gar nicht mehr, aber hätte zumindest noch ein gutes Stück mehr Menschen, die daran bearbeiten, als wir sie bei OSM haben.
Ja, und das ist halt vor allem auch du hast eine eindeutige URL pro Entity, also pro Ding sozusagen, innerhalb des Wikipedia-Universums, weil bisher hast du die englische Seite, die deutsche Seite, noch irgendwelche anderen Sprachdinge und deswegen, wenn wir zum Beispiel in OSM auf Wikipedia-Seiten verlinken, dann müssen wir uns ja da irgendwas aussuchen, was nicht unbedingt eindeutig ist. Also du könntest dir ganz viele Dinge dann nehmen. Und das ist eben sozusagen auch es ist einfach ein schönes Bindeglied zwischen Wikipedia und den ganzen anderen Projekten, die es da drum so gibt. Da musste ich jetzt eine eigene Community bilden, die diese Daten da pflegt. Es ist auch nicht geplant, da irgendwelche Imports zu machen, weil sich dann eventuell keine Leute mehr um die Daten kümmern würden. Vergleiche OSM Häuser in Frankreich. Also das sind teilweise relativ ähnliche Probleme, auf die jetzt zukommen. Und ich denke, die können da auch einiges aus der OSM-Welt lernen. Ja, genau.
Ich glaube, das ist auch ein Problem, das die Wikipedia allgemein hat. Das sieht halt alles schon so fertig aus. Und wenn was schon fast fertig ausschaut, dann macht keiner mehr dran mit.
Gerade da ist es eben nicht so. Da ist eine neue Community, die jetzt null anfangen und die für sich auch die Regeln festlegen.
Weil sie es nicht importieren. Muss. Aber wenn sie es importieren würden, sähe es halt schon fertig aus. Da würde es halt keiner mehr anfassen.
Genau. Und das wird halt einfach den Aufbau der Community einfach nicht ermöglichen. Du müsstest dann tausende von Wikidata-Seiten pflegen, Und das möchtest du mit der ganz kleinen Community, und das möchtest du nicht. Du möchtest, dass die Daten mit der Community wächst. Ja. Ja, soll ich da noch ein bisschen technisch was dazu erzählen? Aber das wird die meisten wahrscheinlich auch nicht interessieren.
Na, ich glaube, wir packen einen Link in die Shownotes, wo man sich da weiterlesen kann.
Genau, es gibt den ähnlichen Vortrag, gibt es auch eine Aufzeichnung von der FrostCon, was auch wieder so eine Konferenz gibt, wo die Aufzeichnung aber schon online steht. Weil der Vortrag selber, wie vorhin schon erwähnt, wurde nicht aufgezeichnet, sondern nur die Linux-Veranstaltung. Ja, und dann, was ich auch noch ganz interessant finde, warum ich auch vorher mit diesen ganzen Wiki-Namen so durcheinander gekommen bin, es gibt ja da auch noch die Wikimedia, was der sozusagen das FrostGIS hinter Wikipedia ist, also einfach ein Verein in Deutschland, der sich so ein bisschen um die Finanzierung und alles Mögliche kümmert. Die haben zum Beispiel einen Technikpool, das heißt, da kannst du dir dann auch als, wenn du irgendwie gute Kameras brauchst oder sowas, was ausleihen oder irgendwelche Lampen. Die haben da zum Beispiel solche Aktionen gemacht, dass sie einen Tag in den Landtag gehen und da die ganzen Abgeordneten so fotostudiomäßig fotografieren, um dann gute Fotos für die Wikipedia-Seiten von denen zu haben. Aber auch Finanzierung von Redaktionstreffen, also dass Leute, die bei Wikipedia Mitglied in einer Redaktion sind, da die Fahrtkosten bezahlt bekommen und eben auch dieses, also das ist alles so, es gibt so dieses Community-Budget, wo sowas abgerechnet wird bis 5.000 Euro und wenn es dann über 5.000 Euro rausgeht, gibt es das Community-Projekt-Budget, das dann einmal im Jahr sozusagen entschieden wird, wer dann da bei den größeren Dingen was bekommt und darüber wird ja zum Beispiel auch das Projekt mit diesen mehrsprachigen Karten gemacht. Ja, fand ich mal ganz interessant, da so einen Einblick zu bekommen. Wer es mehr wissen möchte, Links gibt's in den Shownotes.
Ja, packen wir rein. Dann gab es noch ein Ereignis, das war zwar keine Konferenz, aber doch ein bemerkenswertes Ereignis, und zwar wurde am 18. August 2012 OpenStreetMap 8 Jahre alt. Klingt erstmal wenig, aber wenn ich mir überlege, dass ich selber erst irgendwie seit knapp 4 Jahren dabei bin und dass davor schon, also 4 Jahre schon Leute was gemacht haben, ist das doch schon echt beeindruckend. Wie lange seid ihr denn eigentlich schon dabei?
Bei mir sind es wahrscheinlich so 5 bis 6 Jahre oder sowas. Müsste es sein, ja.
Bei mir wahrscheinlich auch so 4 Jahre.
Mhm. Und 8 Jahre, also 8 Jahre, das ist schon echt.
Wobei, ich frage mich ja immer, ist der 18. August eigentlich wirklich der Tag? Oder wird er immer nur so ausgeguckt in der Woche? Weil das ist immer ein Samstag, glaube ich.
wir recherchieren und reichen das nach. Schattenredaktion? Haben wir nicht. Wir haben keinen Chat. Also weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Also ich habe es auch nur gesehen. Ach ja, ist ja schon rum. Und weiß gar nicht genau, wo das herkommt, worauf sich das bezieht.
Naja,
aber es wurden ja auch weltweit Geburtstagspartys gefeiert. Das habe ich gesehen.
Und stimmt, ja. Das wurden teilweise auch, das wurde mit Mapping-Partys dann auch verbunden.
Genau. Und
so
einen Kuchen gab es auch.
Ja.
Stimmt, es gab einen schönen Kuchen mit Karte drauf.
Ja, ist ja fast schon Pflicht in der Zwischenzeit, oder? Dass irgendjemand sowas macht. Ja, nächstes Thema? Oder?
Nächstes Thema, ja. Also es steht hier auch nur OpenStreetMap 8th Anniversary Birthday Party 18. August. Da steht nicht genau, warum oder aus welchem Grund. Ja, ah, doch, hier steht, the birthday of OpenStreetMap is lost in the sands of time. Sie wissen es nicht so genau. Sie orientieren sich an der Registrierung, an dem Registrierungsdatum der OpenStreetMap.org Domain. Und das Konzept und alles sei ja aber schon viel, viel älter. Gut, nächstes Thema. Ja, es war Sommer. Jetzt ist fast wieder Herbst. Und was macht man im Sommer? Also, wenn man nicht Nerd ist und den ganzen Tag am Mappen ist, dann fährt man in Sommerurlaub. Wart ihr denn in Sommerurlaub? Wart ihr weg?
Ich jetzt eigentlich nicht wirklich. Hab genügend zu tun. Nächste Woche könnte man so ein bisschen als Urlaub bezeichnen bei mir.
Nee, ich war 14 Tage klassisch Urlaub machen.
Erzähl mal, hast du OSM mit dir geführt in irgendeiner Form?
Ja, klar, also die Karten auf meinem Navigationssystem und auf dem Handy.
Warst du denn außerhalb von Deutschland oder?
Nein, ich war innerhalb Deutschlands.
Okay, da ist es natürlich ein bisschen einfacher.
Ja, das stimmt, ja. Im Norden. Wobei, auch da, also ich war jetzt nicht das erste Mal dort. Also im ersten Urlaub habe ich dann das Dorf gemappt, entsprechend. Und dieses Jahr waren dann die Orte drumrum dran.
Okay. Also du hast gesagt, du hast es in deinem Navigationssystem gehabt. Ich rate mal und schließe ganz scharf, du hast einen Garmin.
Ja, richtig.
Ja. Genau. Also sonst, also es gibt ja noch, also Skoppler gibt's noch und so, dann ist auch schon relativ bald wieder Ende an professionellen kaufbaren Produkten, wo man nicht die ganze Zeit basteln muss. Wie, also ich habe jetzt hier mir mal aufgeschrieben, so Qualität im Ausland, Fragezeichen, weil ich erinnere mich, letztes Jahr war ich in Portugal und da war es halt tatsächlich so auch, dass der Ort, in dem ich da war, überhaupt nicht verzeichnet war, also da war gar nichts, da ging halt irgendwie eine Landstraße hin, so zum Meer und die endete halt so einen Kilometer vor dem Meer endete halt die Landstraße und dass da eigentlich ganz viele Küstendörfer sind und so, das war einfach nicht eingezeichnet und dann habe ich halt aus dem Luftbild, so im Voraus, damit ich da mich ein bisschen orientieren kann, aus dem Luftbild so ein bisschen gemappt und hatte dann aber trotzdem vor Ort natürlich das Problem, dass ich da halt keine Straßennamen hatte. Also man steht in der Kreuzung und weiß halt nicht so genau, in welcher Straße bin ich denn und in welche muss ich denn rein, weil vom Luftbild lassen die sich halt nicht erfassen. Und da habe ich mich so gefragt, ob das denn gut ist. Also zu sagen, naja, ich gehe jetzt hin und erfasse vielleicht großflächig aus dem Luftbild irgendwie die ganzen Orte da. Oder ob das vielleicht bremsend eher ist für die Community da. Wie seht ihr denn das? Ja, wir hatten es halt gerade, dass wenn es fast fertig ausschaut, dass es halt keiner mehr anfassen will.
Ja, es muss halt schon eine Community da sein, klar. Oder man muss halt diesen konkreten Task irgendwo hinschreiben, zum Beispiel in einem Bugtracker, dass hier noch die Namen fehlen. Keine Ahnung, müsste man wahrscheinlich mal ein bisschen mehr Statistiken sammeln.
Ja, also ich mache auch immer vor, bereite das vor per Luftbild, dass die Straßen und Häuser möglichst alle da sind. Und dann mit Walking Papers nehme ich halt die Hausnummern und die Straßennamen auf.
Also machst du das wirklich im Urlaub, gehst du hin und erfasst die Orte dann?
Ja.
Okay. Gut, Internet hast du dann auch keine Probleme, wenn du da bist. Wir hatten in Portugal doch arge Probleme, da eine SIM-Karte zu kriegen, mit der man irgendwie 3G halbwegs vernünftig zum akzeptablen Preis kriegt. Und wenn man halt nicht vorher die ganzen Kacheln runtergeladen hat oder so und sich eine andere Methode besorgt hat, das offline zu machen, dann ist das doch ein arges Problem, gerade im Ausland OpenStreetMap einzusetzen. Und ich habe damals zwei Apps ausprobiert, die für mich relevant sind. Ich meine, so Kartenanzeige-Apps für Smartphones und Tablets gibt's wie Sand am Meer. Und deswegen habe ich jetzt einfach nur mal zwei rausgegriffen, die ich kenne. Und wollt euch dann bitten, hinterher mal kurz zu erzählen, was ihr denn so benutzt. Und zwar das Erste, was ich erwähnenswert finde, ist, wir hatten die Firma vorhin schon, ist die Skoppler Forever Map. Und die finde ich deswegen so spannend, weil es halt eine Vektorkarte ist. Das heißt, man lädt dort so ein Datenpaket runter, einmal Deutschland in einem Gigabyte, glaube ich, oder so.
Ja, was man aber noch erwähnen muss, du hast jetzt ein iPhone, oder?
Genau.
Genau, also das heißt, alles, was wir jetzt erstmal erzählen, sind erstmal iPhone-Apps.
Okay, also ich habe nur unten noch Android stehen sehen, deswegen dachte ich, vielleicht hat einer von euch da auch Erfahrungen.
Ja, da komme ich dann nachher noch dazu. Ja.
Und bei Skoppler, also wie gesagt, ich finde es halt cool, weil es Vektor ist. Das heißt, ich kann komplett Deutschland runterladen und auch andere Länder. Das dauert eine ganze Weile, aber ich belaste dabei halt nicht die OpenStreetMap-Kachelserver. Also ich würde jemandem, der hingeht und sagt, ich lade jetzt komplett Deutschland von dem Kachelserver runter, der wird wahrscheinlich nach guter Zeit gebannt werden und selbst wenn er das nicht wird, wird er ordentlich Ärger kriegen. Deswegen, aber, weil die es halt einfach nicht anbieten.
Aber sind diese, du lädst doch die von Skoppler-Servern runter.
Ja, aber es sind Vektordaten.
Ja.
Ja.
Also du belastest nicht den OSM-Server, ja, genau. In dem Sinne.
Deswegen finde ich es so toll.
Also okay.
Ja. Ah. Und was sie halt auch machen können, da es eben Vektorkarten sind, sie können dann halt auch da drin suchen und sie können auch Offline-Routing machen. Das heißt, wenn ich halt irgendwo stehe, das stand halt in Portugal irgendwo im Dorf verlassen, der Zug kam nicht, so, ich musste nach Hause laufen. Und dann kann ich halt mal schauen, erstens, wo kriege ich in der Gegend vielleicht was zu trinken oder so, weil stießt halt da 30 Grad, ne? Und zum anderen, wie komme ich denn am besten nach Hause? Was ist der kürzeste Weg, den ich irgendwie zu Fuß gehen kann?
In Forever Map gibt's Routing?
In Forever Map gibt's Offline-Routing, ja.
Ah, okay.
Also das funktionierte zumindest dort auch. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das irgendwie. Doch, ich glaube, das war offline. Also auch schon wieder ein Jahr her, muss ich zugeben.
Also weil ich kenne Forever Map eigentlich nur ohne Routing. Und Navigation 2 ist deren quasi Routing, Programm. Okay.
Hektisches Rumgetippe auf den Geräten haut uns, wenn es falsch ist. Aber auf jeden Fall hat es mir da geholfen. Ich meine, selbst wenn, dann haben sie es irgendwie über das dünne Netz, das ich da hatte, vielleicht drüber gekriegt, also Routing, aber es hat funktioniert. Und aber diese Unkraussuche, die ist echt gut. Also zu sagen, so, ich bin hier und ich suche den nächsten Supermarkt, das hat ganz gut funktioniert. Das sah auch ganz hübsch aus und hat auch komplett offline geklappt. Was man dazu sagen muss, ist, dass die App Geld kostet auf dem iPhone. Also ich glaube, die gibt's. Korrigiert mich, wenn das nicht mehr aktuell ist. Ne? Gibt's, glaube ich, für Android gibt's sie umsonst. Dafür kriegt man die Karten aber nur so über so ein Peer-to-Peer-Netz, das dann relativ lange dauern kann. Und beim iPhone kostet sie, glaube ich, Geld, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dafür lädt man die Karten aber von deren Server runter und es ist vergleichsweise schnell.
Es kostet aber nur einmalig Geld oder pro Karte.
Nee, du kaufst die App und kaufst dir damit auch das Recht, von deren Server den Kram zu laden.
Okay. Zur Sache unter Android. Scoppler, ich glaube, ich hätte da neulich ein Blog-Posting gelesen, wo sie gesagt haben, das Markt für, wahrscheinlich ging es da nur um Scoppler Navigation, der Markt ist so klein und die Google-App ist so gut, dass sie kaum irgendwie Downloads haben für ihre Android-Version und sie deswegen einstellen und auch den Support einstellen, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, das Ding weiterzuentwickeln.
Genau, also nochmal, um es nachzureichen, die Forever-Map kostet im iTunes-Store 1,60 Euro, einmalig. Und dann kriegt man die Karten dort für iPhone.
Momentan, also kann sich natürlich dann in 2 Jahren oder so ändern.
Oder in 500 gibt sie vielleicht gar nicht mehr, genau. Also es ist also Stand heute, Datum haben wir ja am Anfang genannt. Genau, und was ich auch noch benutze, also genau, vielleicht nochmal zu der Qualität, die Forever-Map so hat. Es ist in Ordnung, wenn man so im hohen Zoom-Level so innerhalb der Stadt sich umschaut, aber was die wirklich nicht hinkriegen ist, wenn man so ein bisschen rauszoomt und möchte, sagen wir mal, den aktuellen Ort und vielleicht noch den nächsten sehen, dann verschwinden alle Straßen bis auf die Bundesstraßen. Also man steht dann halt irgendwo im Nirgendwo neben der Straße und weiß nicht, wie man da hinkommt. Das ist nicht so besonders toll gemacht. Also da fehlt es einfach an noch ein Rendering-Zoom-Level zwischen Stadtansicht und Landansicht. Da fehlt einfach noch was. Und was ich auch sagen muss, also ich habe jetzt gerade die Tage nochmal auf Update gedrückt und ich habe halt keinen, also sie sagen halt, sie haben die aktuelle Karte. Das ist die von letztem Jahr, die ich für Portugal damals runtergeladen hatte. Es gibt halt kein Update anscheinend. Also weiß ich nicht genau, was da los ist, ob sie vielleicht einzelne Länder, vielleicht gibt es von Deutschland mittlerweile eine neue Karte, das weiß ich nicht, aber zumindest von Portugal gab es halt jetzt ein Jahr kein Update mehr. Oder zumindest hat er es mir nicht angezeigt. Und aber das ist natürlich sehr schade bei OpenStreetMap.
Aber das ist ja auch der Nachteil, wenn du nicht Live-Daten von OSM beziehst. Das heißt, wenn du einen Dienst benutzt, der selber Karten erstellt, vielleicht kommen wir gleich noch zu einer anderen App, da sind die Sachen genauso. Also du bist halt darauf angewiesen, dass die Firma regelmäßig Updates erstellt.
Mhm. Genau. So, und dann als Alternative habe ich mir hier noch OpenMaps oder OMaps, da gibt's ja noch eine ganze Reihe von, ich weiß gar nicht, welche davon, also OpenMaps ist mir jetzt noch ein Begriff, die bieten dieses Offline halt einfach über Kachel-Scraping, also die laden sich einfach die ganzen Kacheln von dem Live-Server von OpenStreetMap runter, was in Ordnung ist, wenn man mal so eine Stadt sich runterlädt, aber sobald es etwas größer wird, ist das halt eigentlich nicht mehr machbar. Und leider kenne ich jetzt auch nichts mehr dazwischen. Und da würde ich jetzt euch fragen.
Ja, also OpenMaps benutze ich auch. Die Version ist, glaube ich, auch entweder kostenlos oder sehr günstig.
Da gibt es zwei. Es gibt, glaube ich, eine Bezahlversion und eine kostenlose Version.
Ja, wobei ich glaube, dieses Download zum Offline-Nutzen, das kostet nochmal ein In-Purchase ab. Kostet nochmal irgendwie 79 Cent oder irgendwas. Wobei das ist eigentlich den Sinn dann ausmacht. Also in Japan, also in Tokio hatte ich das Ding auch mit. Und das hat mir eigentlich ganz gut geholfen.
Kennt ihr denn noch eine Alternative? Also sozusagen, ich möchte jetzt nicht, also ich möchte vielleicht ein ganzes Land kriegen.
Ja, was ich noch benutze.
Es gab dann noch was, wie hieß es denn?
Off-Maps.
Genau. 2.
Also es gab Off-Maps 1, das war quasi wie Open-Maps, dass der die Tiles einfach runtergeladen hat. Und die Off-Maps 2, da ist es so, dass du, wenn du die App gekauft hast, 5 Karten, glaube ich, runterladen kannst. Also die haben Länder oder Städte bieten die als einzelne Karten zum Download an. Und man kriegt am Anfang 5 Karten zum freien Download und danach kann man welche dazu kaufen. Der Vorteil, finde ich jetzt bei der, ist, dass dadurch, dass die auch daran Geld verdienen, beim Runterladen von Karten, bemühen die sich natürlich auch, ihre Karten aktuell zu halten.
Weißt du, ob es da auch ganze Länder gibt? Also ich sehe hier so Städte, Paris, Venedig, Wien, Zürich, bewerben sie da? Aber so komplette, ich möchte einmal Deutschland laden.
Ich glaube nicht, also vor allem du musst, glaube ich, auch...
Das hängt mit der Größe, glaube ich, zusammen.
Ja, also, und du musst da auch manuell die Stadt wechseln, wenn nämlich nicht alles
täuscht. Ja, genau.
Aber dafür hast du halt dann auch schon die Wikipedia-Artikel mit dabei und genau, es ist halt mehr oder weniger so ein Paket gepackt.
Ja. Und ist auch so, wenn du, also ich habe mal irgendwie über den Support, ich wollte in die Türkei, da war die Datei etwas älter, da habe ich noch ein bisschen gemappt. Hab den geschrieben, ob sie noch mal was Neues erzeugen könnten. Und dann war innerhalb von einem Tag, hatte da wohl irgendein Skript angeschmissen und dann war das da.
Cool.
Also das fand ich echt cool.
Also ich sehe hier, es gibt dann eine ganz ordentliche Liste von Städten. Ist natürlich ein bisschen, also es ist super, wenn ich genau weiß, wo ich hinfahre und wenn es die auch in der Liste gibt. Aber wenn man halt einfach so ein Land erkunden will, dann taugt das nichts. Aber das ist auf jeden Fall eine tolle Alternative, weil, also gerade wie du es gesagt hast, weil sie halt Geld an den Downloads verdienen. Und so muss das auch funktionieren, meiner Meinung nach. Weil ist klar, irgendwo brauche ich Geld her, um die ganzen Gerätschaften zu bezahlen, die Server zu bezahlen, das Hosting zu bezahlen. Und wenn ich mir das nicht von OpenStreetMap.org hole, muss ich es halt irgendwo anders verdienen. Also hier AppCoder da draußen, das ist ein Modell, wir wollen das. Wir wollen ganze Länder, also ich will ganze Länder runterladen können.
Ja, also das gibt halt auch verschiedene Modelle, wie man das Ganze macht. Und sicher ein Problem, warum das momentan manche Leute nicht so updaten, ist, dass wir halt wirklich nur die OSM-Daten in reiner Form anbieten. Wenn wir da vielleicht irgendwie so Zwischenformate, die schon ein bisschen besser sind oder dass sich vielleicht mal die ganzen Apps-Entwickler mal zusammentun würden und sagen, okay, wir machen jetzt ein allgemeines Vektorkartenformat, das auch auf so kleinen Geräten da gut verarbeitbar ist und wirklich viel Platz spart, dann hätte man das Problem vielleicht auch nicht, aber das gibt es halt momentan noch nicht.
Ja. Ja. Also wobei wir ja grundlegend so Geschichten schon haben, also mit dem PBF, diesem, wobei das auch schön ist, wenn der extrem technisch wird, mit diesem Protobufferzeug, ist ja schon Code und Beispiel vorhanden, wie sowas geht. Ich meine, das ist nicht unbedingt das Format, was ich haben möchte, wenn ich so eine Offline-Karte mache, sondern möchte man eigentlich was anderes haben, aber das
genau. Zeigt halt... Du möchtest halt eigentlich schon viel mehr vorverarbeiteter Daten haben. Also alles das, was irgendwie die Text gar nicht klar ist, was es eigentlich heißt. Das Zeug muss normalisiert sein. Das Zeug muss was räumlich zusammengehört, muss auch räumlich in der Datei, also sagen, nah beieinander stehen, wie es ja bei der Overpass API im Backend auch Roland macht. Mhm. Und sowas musst du halt eigentlich auch im Format drin haben.
Oder halt Spatialite kann man auch für sowas dann benutzen. Vielleicht.
Ich glaube, man bräuchte schon ein eigenes Format, weil eine richtige Datenbank dann jeweils zu haben, ja, also man müsste es, diese Entwickler müssen sich einfach mal zusammentun. Ja. Von der Android-Seite kann ich noch berichten, gibt da natürlich auch ganz viel, wie auch für das iPhone auch, aber das wenigste taugt was. Jetzt 2 Auswahlen, einmal OSM End. Das ist so eine Open-Source-Entwicklung. Das UI ist verbesserungswürdig, aber es taugt, hat auch Vektorkarten, kann umschalten, kann sich auch ganze Länder runterladen.
Lädt die dann aber auch von der, also vom OpenStreetMap-Kachel-Server oder von,
was weiß ich? Glaube nicht, also ich wenn glaube...
Wenn er Vektor, dann muss er doch irgendwie konvertieren, oder?
Das ist vorverarbeitet. Die haben da irgendwo einen Server, wo so ein paar Leute haben, also hier seht ihr... Okay, ist zwar für einen Podcast ein bisschen blöd, aber...
Andi hält gerade sein Handy in die Kamera.
Genau, wie es auch nachrendert. Netterweise dann auch irgendwie dann nachts einen Nachtstil und tagsüber einen Hellerens-Stil und so weiter. Ja, kann auch Routing. Ich benutze aber eigentlich immer das, also kannst du sowohl Offline- als auch Online-Routing machen. Ich benutze meistens als Routing-Backend dann OpenRoute-Service, weil da weiß ich halt einfach, was rauskommt. Ich müsste aber die Offline-Funktionalität auch nochmal ein bisschen besser testen und so weiter. Ja. Nutze ich hauptsächlich dann für Fahrradrouting, halt so in der Stadt, wenn ich mal wo Neues hin muss, wo ich den Weg noch nicht kenne.
Hast du da einen Halter, mit dem du dein Smartphone vorne aufs Fahrrad drauf machst, oder?
Genau, also diese Haarrichterhalter gibt es da für alles Mögliche. Das sind so eine allgemeine Basisplatte und dann hast du halt hinten drin so ein gewisses Muster, wo du das Zeug einhängen kannst. Für mein iPhone hatte ich einfach so eine feste Plastikschale, in die man das reintun kann. Für Android, weil es da so viele verschiedene gibt, habe ich jetzt so ein Teil, dass man halt so aufmachen kann und dann sich dann so zusammendrückt, wobei der auch wirklich suchen musste, dass ich da eins finde, das weit genug zusammengeht, weil die meisten sind irgendwie für PDAs und das fehlt dann irgendwie gerade 1 Zentimeter oder so, damit es wirklich hält. Und ich glaube, im Vergleich zu solchen Plastikhaltern hier, die halt dann speziell aufs Gerät angepasst sind, gibt es dann da schon ein bisschen, die halten halt einfach besser. Ich hatte zum Beispiel neulich mir so ein Autofahrer die Vorfahrt genommen, da ist das Handy dann leider rausgefallen und das Display war kaputt. Ja, muss das mir halt neu nachzahlen, aber. Mhm. Ja. Und was natürlich auch wieder Vorteil hat, bei Androids kann man dann die Akkus wechseln, wie zum Beispiel, dann wird halt das Handy plötzlich dicker. Mhm. Und das kannst du halt dann trotzdem in den Halter hier noch reinbekommen. Ja, super. Und das würde halt mit so einer Plastikschale nicht gehen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile sozusagen, ja.
Du weißt, dass du dich jetzt quasi implizit verpflichtet hast, dafür überall Amazon-Links rauszusuchen und dann die in die Shownotes reinzutun, gell?
Oh, ja, okay, dann machen wir das mal.
Na, wenn wir Produktwerbung machen, dann...
Wir waren bei Anwendungen, ja.
Wir waren nicht bei den Apps, genau.
Genau, bevor wir abgeschweißt sind. Die andere App, die ich vorstellen wollte, ist Locus bzw. Locus Pro. Das ist wirklich, die kann mit Google Maps eigentlich mithalten. Da ist halt auch wirklich ein Entwicklerteam dahinter. Die Pro-Variante kostet auch entsprechend ein paar Euro. Und du kannst dir auch halt verschiedene Features dazu kaufen. Das liefert mir jetzt gerade wie so eine Liste beim Starten mit verschiedenen Plugins. Kann auch das Ganze, ist auch so mit klassischen Geo-Anbietern und diesen ganzen Schnittstellen, was steht hier irgendwas auch von Augmented Reality? Ah, jetzt habe ich es wieder geschlossen. Macht auch Vektorkarten, allerdings muss man die einzeln dazu kaufen. Kostet halt dann wieder 50 Cent oder so für so und so viel MB und dann kann man sich halt so viele Karten runterladen, bis es wieder aufgebraucht ist und kann sich halt dann per In-App-Purchase also dann wieder was dazu kaufen. Und ja, hat alles Mögliche. Ich benutze ihn leider nicht allzu häufig. Deswegen kann ich jetzt nicht so erzählen, wie es mit den Features ist und wie es in der Praxis funktioniert. Wenn ihr da irgendwas habt, sagt doch mal Bescheid. Wir können auch gerne mal bei euch anrufen und ihr könnt so erzählen, was ihr so benutzt, wie ihr das findet. Also gerade wenn ihr jemand habt, wenn du sowas täglich nutzt oder so, ist so gang gesehen das bei uns hier.
Ah, das sieht krass feature-complete aus hier, ne? Also ich sehe hier, ich blätter mal kurz durch die Screenshots durch, ich sehe hier Hillshading und Höhenlinien, Geocaches in der Nähe, Turn-by-Turn-Navigation sehe ich da, dann geht's hier weiter Points of Interest nach Kategorien, dann haben sie Wetter für die einzelnen Locations, es gibt da Vermessungstools, um irgendwie Entfernungen, Flächen und sowas zu bestimmen.
Es ist wohl auch teilweise wirklich für Geografen und so weiter gemacht. Das siehst du auch, dass du WMS-Server da direkt mit einbinden kannst und so ein Zeug. Ja, aber ich habe es leider nicht häufig im Einsatz, deswegen kann ich nicht allzu viel sagen.
Also da sind wir auf Erfahrungsberichte ganz scharf.
Genau. Zu OSM End noch, das hat zum Beispiel auch eine direkte, ich glaube inzwischen sogar eine Bearbeitungsfunktion bekommen. Jedenfalls hat neulich auf der Augsburger Mailingliste jemand gefragt, wer sich denn mit dieser Anmeldung auskommt. Der hat da ganz seltsame Edits gesehen. Und man kann, glaube ich, auch direkt OpenStreetMaps absetzen. Geht, glaube ich, auch mit Locus. Ja. Müsste man jetzt besser. Man sollte sich besser vorbereiten.
Ach Quatsch. Vorbereiten ist was für Weicheier. Ja.
Genau, und dann noch ein Hinweis, weil wir ja vorhin bei Internet im Ausland waren. Wir liefern da noch so einen schönen Link zu einer Webseite, wo schön aufgelistet ist, welchen Tarif, Datentarif man sich denn für welches Land am besten bei welchem Provider holt.
Also vor allem dann, wenn man mappen möchte im Ausland, empfiehlt sich das schon.
Ja, es ist halt was ganz anderes, mit Live-Daten zu arbeiten und nicht mit veralteten Daten, wo man dann wieder, vor allem hat man wieder vergessen, das Update runterzuziehen und so ein Zeug. da ist so eine Internetanbindung schon ganz nett.
Und gerade wenn man eben mappt, dann möchte man auch mal die Luftbilder noch dazu schalten und dann eben auch öfters mal runterladen und wieder hochladen und dann vielleicht ist gerade dann die Kachel nochmal neu angucken und naja, ist doch noch nicht komplett. Und da sind relativ schnell irgendwie 512 Megabyte oder sowas voll. Und gerade Roaming im Ausland ist dann wirklich, wirklich, wirklich teuer.
Ja, und vor allem ist es ja auch, also das Internet im Ausland, jedenfalls im europäischen Ausland, also das Ausland, das in Europa liegt, ist ja meistens viel, viel günstiger als bei uns. Also da kannst du irgendwie mit Prepaid-Tarifen um 5 € kommst du da irgendwie ewig lang weit. Also es ist ein Witz, wenn du die Preise bei uns dazu vergleichsweise anschaust. Ja. Damit wären wir eigentlich mit dem Thema Sommerurlaub abgeschlossen, oder?
Abgesehen davon, dass ich gern noch einen hätte und noch ein paar Tage irgendwie brauchen könnte. schon. Magst du gleich weitermachen?
Ja, das nächste Thema ist ja auch, oder habe ich ja da auch reingeschrieben. Und zwar erstmal das Thema Augmented Diffs. Ja, wir sollten wahrscheinlich erstmal erklären, was das überhaupt ist. Ich habe das erstmal bei der letzten Foskes-Konferenz davon erfahren, dass man sowas bräuchte. Und zwar hat Frederik da auf Basis von einem anderen Vortrag einen Vortrag gehalten. Und zwar ist es so, es gibt ja bei OpenStreetMap, sorry, dass es jetzt wieder so technisch wird, diese Differenzdateien. Das heißt, wenn ich jetzt mal hergegangen bin und möchte eine weltweite Karte haben, auf meinem eigenen Server mit aktuellen Daten, dann importiere ich das einmal und nach einer Woche ist es vielleicht mal fertig und auch alles schön gerendert und sind die Daten schon wieder veraltet. Und dann würde ich ja wieder, wenn ich den aktuellen Datenstand komplett wiederhole, wieder alles komplett reinziehen müssen. Es dauert wieder eine Woche und es wäre immer veraltet. Man könnte nie aktuelle Karten machen. Und deswegen gibt es sowas wie Diffs, also Dateien, in denen drin steht, was wurde denn konkret geändert. Und das ermöglicht mir dann halt meine lokale Datenbank immer auf dem aktuellen Stand zu halten. So, was machen jetzt Augmented Diffs? Das Problem ist sozusagen, wenn du nicht die komplette Datenbank möchtest. Also ich möchte zum Beispiel jetzt nur eine Datenbank, in der alle Apotheken in Bayern drin sind. Und das ist halt momentan nicht so einfach, weil ich kann zwar beim Anlegen, ich kann zwar eine Datenbank erstellen, die beim Anlegen alle also du schaust dir immer das Diffs an und wenn eine Apotheke angelegt wird, dann fügst du die hinzu. Wenn aber jetzt ein Tag bearbeitet wird und das aus einer Apotheke, also aus einer, was wo früher jetzt meinetwegen ein Schleckermarkt drin war, kommt jetzt eine Apotheke rein, dann bekomme ich das nicht so einfach mit. Beziehungsweise ich bekomme gar nicht alle Informationen im Zweifelsfall mit und muss dann wieder extra nachschlagen, welche Geometrie hat denn, also welche Nodes gehören denn zu all diesen Way und wo liegen die denn? Weil die sozusagen in dem Diff nicht dabei sind.
Und im Endeffekt führt es dazu, dass ich zusätzlich zu den Daten, die ich eigentlich brauche, die ich für meine Anwendung brauche, nochmal ungefähr genauso viel, also mindestens genauso viel speichern muss, damit ich überhaupt Diffs verarbeiten kann. Und dass man eine ziemlich, ziemlich riesige, ziemlich große Maschine, einen ziemlich großen Server braucht, um das mit den Diffs überhaupt machen zu können.
Genau, und die Idee mit diesen war, also der Lösungsansatz dazu war halt, immer mitzuliefern, was ich denn sonst noch dazu brauche. Also zum einen, dass ich nicht nur sage, okay, der Node oder der Way mit der ID XYZ hat jetzt diese Werte, sondern dass ich auch sage, der war vorher das da. Und so kann ich zum Beispiel dann auch meine Apotheken, wenn ich einen umgekehrten Fall habe, wenn ich bisher meinen Filter auf Apotheken hatte und ich möchte jetzt wirklich die wieder rausschmeißen können. Und bisher habe ich nicht mitbekommen, wenn eine Apotheke zu was anderem wurde. Jetzt kann ich es mitbekommen, weil dann sehe ich, okay, das war früher eine Apotheke, oder viel, viel einfacher mitbekommen. Es war früher eine Apotheke und jetzt ist es dann, ja, was nehmen wir denn dieses Mal?
Supermarkt.
Ja, genau. Und das andere ist eben, dass die Geometrie komplett mitgeliefert wird. Das heißt, wenn sich so ein Way ändert, dann werden auch alle Nodes, die dabei sind, nochmal mitgeliefert, sodass ich dann die auch in meine spezielle angepasste Datenbank weiterverarbeiten kann. Ja, den Vorschlag gab es im Prinzip von Frederik auch nochmal in Deutsch auf der Foskes und hat so aufgerufen, dass es jemand implementiert, diese Augmented Diffs. Und dann hat sich Roland, der auch die Overpass-API macht, sich dessen angenommen, beziehungsweise ist jetzt am schnellsten damit fertig geworden. Ich habe auch von irgendwelchen Google Summer of Code Studenten auf der Dev-Liste gelesen, dass die da auch sowas machen wollten, aber da hast du halt alles noch nichts gehört. Und Roland war jetzt eben der Erste, der das sich dankbarerweise angenommen hat und da jetzt auch mal einen ersten Entwurf auf Basis eben von der Technologie, die er mit Overpass entwickelt hat, das Zeug erzeugt und jetzt auch bereitstellt.
Genau, und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das aber noch nicht so richtig fest und noch nicht so richtig konkret. Und er fragt halt auch Entwickler oder bittet auch Entwickler, die das vielleicht benutzen wollen, sich zu beteiligen. Oder habe ich das richtig mitbekommen?
Ja, er fragt halt um Feedback. Also man merkt ja, dass er einfach nur Programmierer ist, wie man es so schön sagt. Wenn man sich das XML-Dokument, das er so erzeugt, da anschaut, dann hat es halt eine ganz andere Struktur als alle bisherigen OSM-Dateien oder auch die Diffs. Also bisher hattest du in einem Diff halt immer um jedes Element drumherum so ein Ding, Modify, Create und Delete. Und er hat jetzt irgendwie nur noch 9 Blöcke, eben immer Keep, ich muss mal nachschauen, eben einen großen Block, in dem dann alle Objekte drin sind, die das denn betrifft. Und nennt es aber dann zum Beispiel trotzdem mit einem OSM-Tag außen drumrum. Also nicht die Tags, die wir verwenden, sondern einfach in XML einen Tag, der OSM heißt. Und das war das Erste, was so angemerkt wurde, dass man das doch bitte anders nennen soll. Das hat er auch angenommen. Und er fragt halt jetzt noch um viel mehr, um mehr Feedback. Was da unter anderem kam, war, dass die doch bitte in einer gewissen Art und Weise sortiert sein sollen. Aber das habe ich nicht so ganz den technischen Hintergrund dahinter verstanden. Und dann noch ein paar anderes Zeug. Er ruft dazu auf, dass es auf der Talk-Seite von der Wiki-Seite auf overpass.api/argumented-diffs doch bitte diskutiert werden. Und das ist sozusagen der einzigste Weg, wo er das akzeptiert, dass es mitnimmt. Und er hat auch noch darauf hingewiesen, dass es natürlich keine Demokratie ist, sondern er wird sich einfach das Beste davon raussuchen, was er für das Beste hält und das dann entsprechend umsetzen.
Gut, da hat er auch ein bisschen recht, weil wenn man nämlich versucht, auf alle einzugehen, die da was sagen oder eine Mehrheit zu bilden, dann kommt man nicht weiter mit zum Projekt, sondern es muss halt einer machen und wie bei allem in OSM bestimmt halt der es macht, bestimmt, wie es gemacht wird. Aber zu der Sortierung könnte ich vielleicht noch kurz was sagen, weil wenn sich einige jetzt am Kopf kratzen, denken, Sortierung, ne? Die Frage ist halt immer, was möchte ich mit den Daten machen? Also wenn ich zum Beispiel alle Elemente haben will, die in einem bestimmten Bereich sind, dann muss ich mir zuerst die Nodes angucken und gucken, welche Nodes sind in dem Bereich und dann gucke ich mir die Ways an und gucke, naja, welche Ways benutzen denn Nodes, die da in dem Bereich sind und dann schaue ich mir die Relations an. Möchte ich es aber andersrum haben, möchte sagen, naja, ich hätte gern alle geschlossenen Wege zum Beispiel und dann muss ich mir zuallererst die Wege angucken und müsste mir hinterher dann die Nodes anschauen, um mir dann quasi die Nodes rauszuholen für die Wege, die mich interessieren. Das heißt, wenn ich quasi nach Geometrie gehen will, dann muss ich mir zuerst die Nodes angucken, dann die Wege, dann die Relationen. Und wenn es mir aber um die Tags und um die Daten geht, also ich möchte alle geschlossenen Apothekengebäude oder sowas, dann muss ich den Weg andersrum machen und erst die Relationen, dann die Wege und dann die Nodes anschauen. Und jetzt sind alle unsere Dateien halt so sortiert, dass die Nodes oben kommen, dann kommen die Wege und dann kommen die Relationen. Und jetzt wird dann halt einige die Chance zu sagen, na, wenn wir jetzt schon ein anderes Format machen, dann lass uns das doch mal umdrehen. Das ist dann für bestimmte Anwendungszwecke einfacher. Und Tatsache ist okay. Aber, egal wie rum ich sie sortiere, die eine Hälfte der Anwendungszwecke schaut halt in die Röhre. Und im Moment ist es so, da die Nodes vorne kommen, kann ich alle Nodes einlesen und in den Arbeitsspeicher packen. Das geht gerade noch so, weil die Nodes nicht so groß sind. Also brauche ich irgendwie 3-4 Gigabyte oder so. Und kann dann die Ways und dann die Relationen machen. Ist es aber andersrum, müsste ich ja die Ways in den Arbeitsspeicher tun und die sind dann doch schon etliche 100 Gigabyte, wenn man die mal so zwischenhalten muss. Deswegen eigentlich ist es so, wie es ist, mit Nodes, Ways, Relations in der Reihenfolge eigentlich schon ganz okay.
Jein, also ich persönlich würde da so ein bisschen hierarchisches Datenmodell oder einfach Sortierung bevorzugen. Das heißt, wenn du halt, bisher hast du ja in einem Way deine ganz normalen Tags und so weiter und dann referenzierst du auf Nodes. So, und dann musst du jetzt, du hast jetzt im Nachschlagen, okay, der Noten der Sonsum-ID, was hat denn der eigentlich für eine Koordinate? Und wenn man den Note dann aber schon bei dem Way dann sozusagen innen drin geschachtelt mitliefern würde, dann müsstest du vorher überhaupt nichts in den Arbeitsspeicher reinlegen.
Das ist richtig. Und das ist was bei so Augmented Divs auch eigentlich, also was ich mir eigentlich erhofft hatte. Ich hatte mir konkret erhofft, dass da die Geometrien schon fertig drin stehen. Also zusätzlich, dass wenn da so ein Ray kommt und der ist extrem komplex und besteht eben aus 15.000 oder ich weiß gar nicht wie viel gehen, irgendwie doch 1.500 Nodes. So, weil der ist eine sehr lange Bundesstraße die oder Autobahn, die quer durch Deutschland geht, dass da die Geometrie schon dabei steht. Und ich kann die einfach so, wie sie ist, sehen, ah ja, da ist eine Autobahn, packe ich in die Datenbank, fertig. Und muss gar nicht erst diesen ganzen Stress machen mit, naja, suchen wir mal die Nodes raus, die sich jetzt geändert haben. Und dann suchen wir mal die Nodes raus, die ich noch in meiner Datenbank habe. Und dann bauen wir daraus einen Weg zusammen, dass das alles da komplett drin steht. Aber das schrieb er ja, das möchte er nicht machen, also Geometrien gleich zusammenbauen.
Naja, du hast geschrieben, du hättest es gerne als WKT, also Well Known Text, einen Standard, der in der klassischen GIS-Bereich häufig verwendet würden. Das kann ich durchaus verstehen. Aber wenn man wirklich die rohen OSM-Objekte, meinetwegen ohne Tags, einfach nur Node mit dem ganzen Zeug, was halt schon als Attribut mit dabei steht, da reinpacken würde, ich denke, wenn man so argumentiert, würde er das durchaus annehmen. Also das, was ich am ehesten bevorzugen würde, dass man halt so mal ein Beispieldokument erstellt und es dem so zeigt und dann, ich denke, man kann auf Basis von Beispielen besser argumentieren, als wenn man immer so abstrakt drumherum redet oder so. Aber hatte jetzt selber auch noch keine Zeit, da wirklich ein Beispiel dazu machen. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen die Wiki-Seite besser gemacht, damit mehr Leute verstehen, um was es da eigentlich geht und wie das momentan aussieht. Ja.
Wobei, ich glaube, zurzeit ist der ausgesetzt. Er ist ja schon am Laufen. Aber durch die Lizenzumstellung hat er jetzt, glaube ich, vorgestern aufgehört, die Divs zu erzeugen. Und da kommen wir natürlich zum Thema Lizenzumstellung. Peter.
Wunderbare Überleitung.
Ja.
Genau, also Lizenzumstellung, wir hatten es ganz vorhin mal kurz beim Thema State of the Map. Die Lizenzumstellung ist jetzt abgeschlossen. Oder zumindest, ja doch, ist jetzt abgeschlossen. Die Daten von OpenStreetMap sind jetzt ODBL lizenziert. Wer nur Bahnhof versteht, der möge in der Historie unseres Podcasts nachschauen, da gibt es ein super tolles Interview zu. Es gibt diese Daten, aber wenn ich es richtig verstanden habe, derzeit noch gar nicht zum Download. Also ich kann jetzt nicht hingehen und kann sagen, ich gehe auf planet.osm.org und lade mir den ODBL-Planet runter, weil der also noch am erzeugt werden ist.
Genau, also Sie haben die Erzeugung gestartet. Ob er schon durch ist, müsst ihr dann halt mal nachschauen. Also wenn man auf planet.osm.org geht, dann steht momentan, dass der letzte Planet vor 2 Wochen erzeugt wurde. Wenn ihr den Podcast hört und da drauf geht, steht da vielleicht was anderes. Und der Planet, der dann da liegen wird, der wird dann auch unter ODBL sein.
Genau. Und was mich halt so ein bisschen interessieren würde, ist, wie ihr diese Umstellungsphase, also vor allem auch dieses Durchlaufen von dem Bot und das Löschen von Elementen, wie ihr das so erlebt habt. Also habt ihr das live verfolgt oder war euch das eigentlich ziemlich schnuppe und wart mal, bis fertig ist?
Ich habe tatsächlich jeden Tag drauf geschaut, wie weit er denn gerade ist, wann er hier ankommt, um dann halt auch lokal auf der Mailingliste Bescheid zu sagen, dass er jetzt gerade rum ist und so, ja.
Es ging ja doch dann echt schnell. Also wir haben diesen Bot gestartet und so, naja, jetzt könnte er so 4 Wochen laufen. Und irgendwie gefühlt nach einer knappen Woche, also wurde ja nochmal kurz gestoppt und nochmal was repariert, dann wieder loslaufen lassen und das war echt schnell vorbei, oder?
Naja, also sobald Europa mal weg war, war alles andere ganz schnell weg hier. Ganz schnell auch erledigt. Ja.
Du hast gesagt, du hast deine Region beobachtet. Hast du denn größere Verluste bemerkt?
Ja, also bei mir lokal habe ich jetzt eigentlich nur bemerkt, dass halt mal ein Way oder so weg war, wo jemand nicht zugestimmt hat. Aber die Nodes, die darunter liegen, waren teilweise noch da. Das heißt, ich musste die einfach nur neu verbinden und die Attribute halt wieder zuweisen. Und dann war das eigentlich ganz okay. Auf dem Stammtisch wurde berichtet, dass es durchaus so einzelne kleine Dörfer gibt, die halt jetzt ein bisschen näher sind oder so. Ja, es ist, man hätte halt früher damit anfangen müssen.
Ich wollte gerade sagen, das hängt ja damit ab, wie viel Arbeit man sich oder die Community vor Ort vorher gemacht hat. Also ich kenne Gebiete, da haben die seit über 1 Jahr remappen die. Die haben natürlich entsprechend wenig Verluste.
Ich sehe halt auch
andere, wo keiner mehr war, die haben halt mehr Verluste, ne?
Also ich kann mal kurz ein bisschen bei mir erzählen. In der Gegend, ich habe halt auch vorher geschaut, was wird denn da verloren gehen und habe gesehen, dass im Prinzip, also war halt eine Person, die nicht zugestimmt hat, der hat halt alle, das gesamte Feldwegenetz zwischen den Dörfern erfasst, also wirklich viele, viele, viele Kilometer. Und das muss aber zu einer Zeit gewesen sein, als es noch keine Luftbilder gab. Also der ist vermutlich wirklich mit dem Hund spazieren gegangen oder mit dem Fahrrad da alles lang gefahren und hat wirklich Dutzende Kilometer Feldwege erfasst. Und habe halt auch überlegt, erfasst die neu vorher und habe mir einfach so überlegt, naja, komm, wart's halt, bis es weg ist, weil die kann man nämlich prima aus dem Luftbild zurückmappen. Da brauche ich ja keine Wegnamen. Also es sind ja Feldwege, die haben halt keinen Namen. Und man sieht auch ganz gut, ob das Ding betoniert ist oder ob es eher so Matsche ist. Und viel mehr braucht man da auch nicht zu unterscheiden. Und da habe ich jetzt angefangen, so aber im Nachgang erst da neu zu mappen. Aber so in den Dörfern selber oder in, also ich komme hier vom Land, in den Dörfern selber oder hier in der Stadt so ein bisschen, da habe ich gar nichts gemerkt, dass da irgendwas weg war. Also so hier so Mainz-Wiesbaden, habe ich gar nichts gemerkt. Wie gesagt, kann auch einfach sein, weil ich es nicht gesehen habe. Aber wenn es dann weiter aufs Land rausging, da war auch irgendwie nicht so viel. Also ich habe diesen Schrecken des Verlustes gar nicht so wahrgenommen eigentlich.
Also wirklich gemerkt, dass Daten fehlen, habe ich auch nicht. Also wenn ich nicht aktiv danach suche, ist mir nichts in der Richtung aufgefallen.
Ja. Und wie gesagt, so vom Luftbild nachmalen. Was ich gemacht habe, es gab so ein Tool auf der Mailingliste, Link, Namen und Link muss ich in die Shownotes tun, weil ich schon wieder vergessen habe, dass einem, ich glaube für England oder für die USA, ich weiß gar nicht mehr so genau, so einen Weg nach dem anderen anzeigt, der halt jetzt weg ist. Und dann kann man auf JOSM klicken, dann geht es im JOSM auf und kann gucken, ob dieser Weg nachzuzeichnen ist. Und wenn man fertig ist, sagt man als Mark as fixed und kriegt den nächsten vorgeworfen und kann da weitermachen. Das war eigentlich ganz cool. Das Problem mit der Geschichte ist, ich habe nur einen geschafft, weil da ging halt so ein Weg auf und dann fehlte irgendwie so ein Kreisel. Und dann dachte ich mir, na gut, malte den Kreisel nach. Und dann ging halt der JOSM auf und ich sah, dass, also Luftbilder angeknipst, Bing-Luftbilder, und dann sah ich, dass da jemand einfach nur den Kreisel gemappt hat und alles drumherum, da war noch nie irgendwas. Aber ich hatte erstmal angefangen, da irgendwo in Middlesex war das, einfach mal loszumappen. Dann war der Tag auch schon wieder vorbei, weil ich dann halt, ja, und jetzt machst du noch den See da und noch ein paar Häuser und da geht's ja noch weiter da hinten. Und da kann man sich halt schon verlieren, wenn man da anfängt, Sachen zu reparieren.
Aber du hast den Kreisverkehr dann als erledigt markiert.
Ich habe den Kreisverkehr selbstverständlich als erledigt markiert und das gesamte Wohngebiet drumherum auch auf den Weg. Ja, und ansonsten habe ich da eigentlich noch nicht so viel Erfahrung mitgesammelt mit dem Remappen.
Es gibt ja auch eine Karte, auf der angezeigt wird, was alles sozusagen modifiziert bzw. gelöscht wurde, wo man dann jetzt überprüfen kann, ob das schon eingetragen ist oder ob man das dann eben auch gleich eintragen. Man darf natürlich nicht die Daten, die in dieser Karte stehen, zum Abzeichnen verwenden und so weiter, nur um entsprechenden Kommentaren vorzubeugen.
Also man kann sich anschauen, was weg war und dann sich auf das Luftbild beziehen und von dort aus nachmalen, das geht natürlich, aber alles andere, das möchten wir strengstens abraten von. So.
Gut.
Fertig mit Lizenzumstellung. Also nicht nur OSM, sondern wir auch.
Ja. Ja, das nächste Thema ist eigentlich ein bisschen technisch.
Weil wir bisher auch noch nicht so viel Technisches hatten, passt das ganz gut rein.
Ja, es gibt das Mapmic 2.1 und das kann 3D, nein, 2,5D, also diese Darstellung in einer normalen 2D-Karte, wo die Gebäude dann so ein bisschen rausragen, kann jetzt Mapmic auch. Es gab davor auch schon Länder, die auf OSM das konnten. Ist aber nur ein Feature, sie können jetzt auch irgendwie so Image-Filters, damit kannst du dann auch diese Wasserfarbenkarte, die es von Stammen, glaube ich, gab, und die ja auch als Bild sozusagen dir irgendwo bestellen konntest, zum an die Wand hängen, jetzt auch mit Mapmic machen, ohne dass du irgendwie spezielle Zusatztools brauchst. Ja.
Habt ihr schon mal so eine 2,D-Karte gesehen?
Jetzt noch keine, die mit Mapmic gemacht wurde, aber eine, die mit Cossack, das war es eben, diese, ja, okay, anderen.
Die, nee, jetzt dachte ich jetzt mit Mapmic.
Nee, da habe ich nur ein Beispiel in diesen Release Notes gesehen. Eine wirklich funktionierende Karte auf OSM-Daten mit sowas habe ich nicht so sicherlich bekommen.
Was ich ja echt genial fand, war dieses OSM-Buildings. mit auf Leaflet-Basis. Und das Leaflet ist eine der Kartenanzeige Bibliotheken, die man in den Browser reintun kann und sagen kann, so hier ist irgendwie die OSM-Kacheln und mach mir mal da so eine schiebbare, reinzoombare Karte. Und da gibt's eine Extension für, ganz frisch, die darauf in 3D die Gebäude malt, und zwar im Browser, also benutzt dieses HTML5 Canvas Tag. Und das Coole ist, dass dadurch, dass sie nicht in den Kacheln sind, die Gebäude halt quasi auch abhängig davon, wo man gerade die Karte hingeschoben hat, sich verschieben können. Das heißt, die haben so eine richtige Perspektive. Und wenn man die Karte nach rechts oder nach links zieht, dann sieht man das Gebäude auch einmal von rechts und einmal von links. Wird gerade komisch angeschaut, deswegen zeige ich es hier auch nochmal kurz. Also man sieht halt an der Stelle, auf der Homepage ist, glaube ich, das Beispiel vom Fernsehturm, dass wenn man die Karte nach links schiebt, dann sieht man den Fernsehturm quasi von der rechten Seite, und wenn man sie in die Mitte schiebt, schaut man drauf, und wenn man dann die Karte nach rechts weiterschiebt, dann schaut man von der anderen Seite drauf.
Das ist ja mal cool.
Man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass das wirklich wie der Fernsehturm ausschaut, das ist einfach nur so in Skizze eines Gebäudes quasi, also es ist halt skizziert, man sieht die Außenseiten. Und die beziehen ihre Daten, wenn ich das richtig gesehen habe, präprozessed auch aus OSM, das heißt aus den Gebäudehöhen und auch die Gebäudeformen. Und es wird halt vorverarbeitet und als JSON abgelegt. Und man sieht halt auch, da sind ein paar echt schicke Beispiele auch von sehr komplexen Gebäudemodellen. Also hier Potsdamer Platz ist zum Beispiel als Beispiel angegeben, dass das echt gut schon funktioniert. Und es ist halt auch wirklich, also es fühlt sich halt auch sehr 3D an, weil man wirklich von allen Seiten sehen kann.
Ja, und das ist so schön transparent gemacht, aber es sind halt reine Extrusionen. Also so 2D-Flächen, die eben in die Höhe rausgezogen sind. Klassische 3D-Modelle sieht man noch nicht, aber das kommt sicher auch noch. Das ist von den Fly.js-Leuten irgendwie, falls ihr es schon gesehen habt und jetzt nicht wisst, worüber wir reden.
Genau, also Link kommt wie immer in den Shownotes. Ist, wenn ich es richtig gesehen habe, auch nichts Falsches erzählen. Ist auch Open Source? Steht nicht dabei.
Steht nicht dabei, also dann eher nicht.
Ja, aber ich sehe Download. GitHub.
Also müsst ihr dann nachschauen, bevor ihr es runterladet. Und selber ausprobieren. Also man kann es runterladen, ihr könnt es auf jeden Fall selber ausprobieren. Wenn ihr es halt wieder publizieren wollt und selber was damit machen wollt, wie immer, natürlich prüfen, ist die Lizenz denn tauglich, kann ich das machen, funktioniert es? Und ja.
Genau, also den Quelltext gibt es auf jeden Fall.
Genau. Ja, und das fand ich extrem begeistert. Deswegen war ich von der Ankündigung, dass Magnik jetzt auch 3D-Gebäude kann, jetzt nicht mehr so begeistert. Was mich aber sehr umgehauen hat, ist die Sache mit den Image-Filters, die man da jetzt einbauen kann. Und zwar hatte man bisher die Möglichkeit, quasi mit Mapnik zu sagen, so hier ist irgendwie Vektordaten und mach mir daraus nach folgenden Anweisungen Pixel-Informationen. Also das ist ja eigentlich das, was Mapnik macht. Und jetzt haben sie quasi zwei neue Filter-Chains hinzugefügt. Und zwar kann man einmal die Vektorinformationen manipulieren lassen, bevor man sie rendert. Da gibt es zum Beispiel einen Algorithmus, der Kanten runder macht. Also wenn man so einen Kreisverkehr macht, dann ist der ja immer noch sehr eckig. Und dann kann man halt automatisch von Mapnik in der Vorverarbeitungsstufe da so Bezier-Kurven draus machen lassen. Und dann ist der auch wirklich rund, obwohl man jetzt nicht 200 Nodes in OSM hat, weil das ja eigentlich nicht nötig ist, sondern der macht es dann quasi während des Zeichnens. Oder wenn man einen Platz hat, der so ein bisschen kurvig ist, oder auch ein See, der See ist ja nicht wirklich eckig, obwohl man da mit den Nodes ja so richtige Ecken setzt, machen die quasi in der Vorverarbeitungsstufe solche Glättungen rein. Und das ist aber so gebaut, dass man da auch noch weitere Filter anfügen kann. Also sie haben jetzt erstmal das mit der Glättung und noch so ein paar andere Sachen, um zum Beispiel, wenn man einen Weg hat, also man hat eine Straße und möchte jetzt rechts daneben einen Fußgängerweg malen und der soll dieser Straße auf jeden Fall folgen, dann kann man mit so einem Vektorfilter sagen, mach mir mal eine zweite Linie, die nebendran liegt und die so und so und so gemalt werden soll. Und zwar, obwohl dieser Fußweg vielleicht gar nicht in OSM erfasst ist, sondern da steht einfach nur an der Hauptstraße dran, diese Straße hat auch einen Fußweg. Das ist die eine Filter-Chain, die sie haben, die sie mit angekündigt haben mit dem 2.1-Release. Und das zweite ist, dass man dann die Pixelbilder, die hinterher erzeugt wurden, auch nochmal nachverarbeiten kann. Und zwar kann man das zum Beispiel benutzen, um sowas wie diese Watercolor-Map von Stamen zu machen. Also da haben sie ja eine Karte gemacht, die so ausschaut, als wäre sie in Aquarell gemalt. Und das funktioniert, indem die Pixelkacheln hinterher nochmal verarbeitet werden mit bestimmten Filtern. Und das lässt sich jetzt auch irgendwie direkt in Mapnik machen. Und damit dann auch direkt mit den Render-Toolchains wie T-Rex oder Render-D verknüpfen. Aber beides habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß nur, dass es das gibt. Und dass es sich auf jeden Fall lohnt, das Release mal anzuschauen.
Also das heißt, demnächst werden wir rundere Seen und Flüsse haben.
Genau.
Super.
Vielleicht.
Naja, hatten wir auch schon mal. Also es gab auch so Skripte für Osma Render, das ja inzwischen seit eingestellt ist, das genau das auch gemacht hat. Aber es sah halt trotzdem nicht so cool aus wie bei Mapnik. Aber ich kann dann weiterhin noch so 90-Grad-Kurven machen, die wirklich schön scharf weggehen, oder?
Genau, also ich suche gerade Release-Notes, die können sowas machen, die sagen, wenn der Winkel kleiner ist als n Grad, dann mach es rund. Und wenn der Winkel, also macht man es ja auch in den 3D-Programmen meistens. Und wenn man halt, wenn der Winkel größer ist, also der Winkel an der Node, dann mach's eckig. Ja, ich finde jetzt gerade das Bild nicht. Doch hier, Vertex Converters heißt es.
Ja, findet ihr dann in den Shownotes.
Genau, findet ihr in den Shownotes. So, und wir sehen es jetzt auch. So, weiter geht's.
Was steht da? Ja, mobile Editoren hast du dann geschrieben.
Richtig. Ich war nicht im Sommerurlaub. Also ich hatte Urlaub, aber ich war nicht weg. Aber ich habe mir überlegt, naja, wenn wir schon über Sommerurlaub reden, dann sollte man auch mal über die Leute reden, die im Urlaub mappen, so wie der Marc hier, der hat es ja erzählt.
Ja, aber ich habe es nicht mit mobilen Editoren gemacht.
Warum?
Ich finde, die funktionieren auch nicht.
So, und das dachte ich mir auch. Und dann dachte ich, naja, glauben heißt nicht wissen, probieren wir es mal aus. Und zwar hatte ich zuerst hier, also ich habe selber ein iPhone, aber wir haben hier auf der Arbeit auch einen ganzen Batzen Android-Geräte, habe ich mir mal diesen Vespucci angeschaut, weil der ja relativ viel über die Mailingliste ging. Der wurde jetzt gerade bei dem Google Summer of Code Projekt, wenn ich das richtig gesehen habe, auch nochmal verbessert. Und dann habe ich mir den einfach mal angeschaut und mal geguckt, wie sich das so verhält auf dem Handy und auch auf dem Tablet. Und ich muss sagen, das Teil rockt. Also Vespucci ist echt wirklich cool.
Also vor allem auf dem Tablet, weil du hast halt wirklich Platz und hast auch mal, kannst auch Stifte verwenden, um was damit zu zeichnen. Es gibt da so extra Stifte, die dann auch auf kapazitiven Bildschirmen funktionieren.
Wobei ich sagen muss, dass der auch auf dem Handy ganz gut funktioniert hat, weil er eben, wenn man zum Beispiel eine Note anklicken möchte, dann malt er um diese Note so einen leicht transparenten Kreis drumherum und dann kann man diesen ganzen Kreis quasi als Drag-Handle benutzen und muss nicht jetzt diesen 3-Pixel großen Punkt treffen, um die Note zu verschieben. Und man muss sagen, es ist ein voll funktionsfähiger OSM-Editor. Man kann damit nicht nur Nodes und POIs setzen, sondern auch Wege malen, auch geschlossene Wege machen und Polygone malen. Ich weiß jetzt nicht, ob man auch Relationen bearbeiten kann, aber es würde mich nicht wundern. Also der ist wirklich full-featured, der kann alles. So. Und von dieser Kategorie habe ich gedacht, muss es dann auch fürs iPhone geben. Ich meine, da sind ja die ganzen hippen Hipster-Entwickler und muss doch mit toller GUI alles und habe halt so
mal... Und, was gefunden? Danke.
Also das war ein Nein.
Ich habe hier so eine Liste in absteigender Reihenfolge der Schlechtigkeit, also aufsteigender. Also ich fange mit denen an, die noch ganz gut sind und ende mit denen, die so schrecklich sind. Also ich gehe sie einfach mal durch, es sind nur eine Handvoll. Also zuallererst hatte ich mir dieses MapZen mal hingeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert. Es gab mal so einen MapZen Poi-Editor, hieß das. Der hat ein ziemlich schönes Logo, deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben, so ein Baum
mit Straßen. Das war das Ding von CloudMate, oder?
Stimmt, von CloudMate war das.
MapZen Poi.
Kurz gesagt, das Ding ist tot, das gibt's nicht mehr. Der war schön, der hat funktioniert.
Den habe ich auch. Noch,
gibt's nicht mehr. Ne? Also gibt's im Store nicht mehr, ist eingestellt worden.
Ich lese nur sorry.
Ja, sorry.
Und auch er konnte nur Pois bearbeiten. Und genau. Auch nur noch mit festgelegten Templates, das heißt, sobald irgendwas dabei war, was nicht...
Das ist ja eine super API, ich muss jetzt hier 100-mal sorry und okay drücken oder was.
Bevor es wieder zugeht.
Ja. Oh Gott.
Naja.
Also runter.
Runter mit. Funktioniert nicht mehr. Dann habe ich was gefunden, das nennt sich OSM Pad. Das ist eigentlich kein OSM-Editor, deswegen ist es auch im Wiki nicht geführt als solcher.
Das ist doch diese Hausnummer, oder?
Aber es ist ein gutes Tool. Es ist nämlich perfekt zum Hausnummern erfassen. Und alles, was man dafür braucht, das kann's. Also, wenn man so diesen Workflow hat, wie man den ja meistens eigentlich hat, so mit Hausnummern, man mappt die Gebäude von den Luftbildern im im Internet, so am Rechner von den Luftbildern und geht dann halt raus und erfasst die Hausnummern, dann funktioniert das ganz prima. Man kann damit zum Beispiel die Kacheln vorher runterladen und dann angucken, was wie gesagt bei Hausnummerngröße nicht so schwierig ist. Und das Ding kann GPX-Record machen, also während ich draußen rumlaufe, erfasst es, wo ich schon war, zeigt mir das auch auf der Karte an, dass ich eben nicht eine Straße zweimal ablaufe, auch wenn ich von der anderen Seite schon mal reingelaufen bin. Man bewegt die Karte quasi hinter so einem Kreuzchen lang und positioniert das Kreuzchen auf dem Haus, was halt extrem geil ist, weil man nicht die ganze Zeit mit dem Finger dahin tappen will, nicht dahin tappt, wo man eigentlich den Punkt setzen will. Und dann sieht man ja nicht, wo der Punkt hinkommt, sondern man schiebt die Karte hinter dem Kreuzchen, drückt dann auf eine Taste und dann kommt eine angepasste Tastatur hoch, die mir genau die Punkte, die Elemente anzeigt, die ich brauche für Hausnummern, also Ziffern von 0 bis 9 und dann aber auch A, B, C, Haupteingang, Nebeneingang und so. Und, was ich auch ganz schick finde, man kann vorher sagen, lad mir mal alle Straßennamen runter, die es in diesem und jenem Gebiet gibt. Und dann habe ich quasi gleich so eine Dropdown-Liste mit den Straßennamen. Also die muss ich nicht abtippen, sondern ich wähle mir einfach die Straße aus, durch die ich jetzt laufe, markiere dann die Gebäudenummern und wenn ich in die nächste Straße gehe, wähle ich einfach die nächste Straße aus und muss die Straße nicht abtippen, weil er sich das aus den Ways selber runterlädt. Am Ende kann man sich die angelegten Hausnummern dann schicken per E-Mail und zwar entweder als GPX oder auch als fertige USM-Datei, wo die Buildings dann gleich drin sind und dann kann man nämlich diese Hausnummern direkt an die Gebäude ranziehen, Merge drücken und dann sind die Tags da drauf. Und dann ist alles sauber, man kann es am Rechner nochmal kontrollieren und hochladen. Also dafür ist es echt ein gutes Tool und es ist auch das einzige Tool, das ich mir vorstellen könnte, wirklich in meinem Arbeitsalltag oder in meinem Mapping-Alltag zu benutzen.
Gibt's aber nur für iOS, oder?
Gibt's. Also ich habe jetzt nur für iOS gesucht, außer die Android-Leute, die haben Vespucci, die sollen mal still sein, die haben schon ein gutes Tool.
Also ich sehe hier auch einen, Moment mal, ist es eine andere Anwendung?
Also es heißt OSM-Pad und hat so ein Hausnummernschild.
Okay. Ja, okay, es gibt's auch für Android, hat auch ein bisschen andere Features und so weiter. Und der Screenshot im OSM-Wiki ist aus der Android-Version, deswegen war ich jetzt etwas verwirrt.
Ja, stimmt. Ich habe es gerade gesehen, gibt's auch im Google Play und das sieht eigentlich fast genauso aus wie auf dem iPhone, muss ich sagen.
Okay, ja, teste ich mal.
Ja, also auf dem iPhone taugt's was, kann ich sagen.
Muss wohl ein Augsburger gewesen sein.
Wegen dem Screenshot?
Naja, wobei hast recht, in Augsburg gibt es wahrscheinlich keine Augsburger Straße. Aber da kommt auch einer der Leute her, die so diese ganzen Hausnummer-Auswertungen machen, deswegen war das jetzt so.
Ja, ich mach mal weiter. Das nächste ist Open Maps, was ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar Open Maps Pro. Und da muss man echt vorsichtig sein. Es gibt nämlich zwei Open Maps. Ich hatte Open Maps auf dem Handy drauf und dachte mir, naja, wo ist denn jetzt diese Editierfunktion? Und dann bin ich in den Store gegangen, habe nach Open Maps gesucht, auf Kaufen gedrückt, dann hat er mir ein zweites Open Maps runtergeladen. Selber Name, selbes Icon, andere App. Mhm. Vorsichtig, ich habe das irgendwie vor einem Jahr mal installiert und dachte so, naja, es kommen halt keine Updates mehr. Es kommen auch keine Updates mehr für diese App, aber es gibt dieselbe mit demselben Namen und demselben Symbol im Store und ist kein Hinweis drauf, dass es was anderes ist. Also im Zweifelsfall löschen und nochmal neu suchen und neu installieren.
Meinst du vielleicht die Open Maps Pro?
Ne, ich hatte vorher Open Maps und dann...
Ja, es gibt auch Open Maps Pro.
Ja, aber die hat denselben Namen. Ich habe wirklich, ich habe leider kein
das gleiche Icon. Mehr.
Das gleiche Icon und es stand unter beiden Open Maps drunter. Mhm. Also wirklich sehr verwirrend.
Ah, Open Maps, ja, stimmt.
Ja.
Aber anderes Icon.
Naja, komm, jetzt verarsch mich nicht, ja. Hat eine schöne GUI. Man kann damit vernünftig POIs editieren, die schon da sind. Also sie zeichnen keine extra POIs mehr drauf. Aber man kann auf die ganz normalen Mapnik-Symbole drauf tippen und dann kommt da auch ein Editor hoch. Also so erst so ein kleiner Bubble und dann ein Editor. Nachteil, man kann diese POIs nicht verschieben, man kann, glaube ich, neue anlegen, man kann aber bestehende nicht verschieben, sondern nur bearbeiten. Man kann selber Tags machen, also beliebig Tags dranhängen, muss man auch, weil die Presets nicht so klasse sind. Und das Ding ist, dass die wohl so einen eigenen Server haben, also wenn ich auf so ein Icon tippe, gucken die auf ihrem eigenen Server nach, was ist denn an diesem Icon, und der ist nicht aktuell. Also wir haben so ein Restaurant in der Gegend, die heißen seit gut einem halben Jahr anders. Aber wenn ich da drauf tippe, steht immer noch der alte Name. Und wenn ich dann auf Editieren klicke, dann kommt der neue erst. Also ist okay, um mal so POIs zu bearbeiten, wenn man gerade unterwegs ist. Aber naja, so richtig ein richtiger OSM-Editor ist es halt dann auch nicht. Ne? So, das nächste, was ich mir angeschaut habe, war Poi Plus. wo man eigentlich denkt, naja, super, prima für POIs. Man kann damit auch POIs hinzufügen. Es gibt so Kategorieliste. Es kann aber keine freien Tags. Es kann POIs, die einmal erstellt wurden, nie wieder verschieben. Also man kann die zwar anlegen an beliebiger Stelle, aber dann nicht wieder woanders hin tun. Und kann keine Areas. Also wenn ich eine Area habe mit also ein Gebäude, wo irgendwie ein POI drauf definiert ist, dieses ein Restaurant, dann geht es nicht. Open Maps kann das. Also wenn ich da ein Gebäude habe, dann kann ich auch auf das Symbol in der Mitte klicken und bearbeite trotzdem das Gebäude. So, da habe ich gedacht, na, wenn es jetzt bei den kostenlosen nichts gibt, dann musst du halt ein bisschen Geld ausgeben und habe mir ILOE gekauft, also ILOE geschrieben, kostet 79 Cent und sagt selber über sich, es wäre ein vollständiger OSM-Editor fürs iPhone. Ich habe selten so eine komplexe GUI gesehen. Also, wobei komplex ist freundlich. So, also es ist wirklich ganz merkwürdig. Man kann da auf Runterladen drücken. Also es kommt erst immer mit so einer Anleitung hoch. Dann kann man irgendwie Daten runterladen. Beim Versuch, ein POI zu verschieben, habe ich das Gebäude gelöscht. Ich weiß nicht wie. Und wenn man dann fertig ist, dann sagt er, also man kann einen Punkt anklicken, so eine Node, bewegt dann das Display an eine andere Stelle. Das ist auch so ein kleines Fadenkreuz in der Mitte, schiebt also die Karte an eine andere Stelle, kann dann auf den Knopf drücken und sagen, verschiebe die Node, die ich vorher markiert habe, hier hin. Und dann sagt er, ja, das muss ich jetzt aber hochladen. Und das ist auch die einzige Wahl, die man hat. Man kann es direkt hochladen und sieht das aber nicht, was man verändert hat. Wenn man die Änderung sehen will, die man gemacht hat, muss man dann wieder auf Download klicken, dann schmeißt er alles weg, lädt es neu runter und dann sieht man die eine Node, die man verschoben hat, jetzt an der neuen Stelle. Und wenn man halt Mist gemacht hat, dann ist es auch gleich live. Also es gibt keine Möglichkeit, irgendwie offline zu arbeiten, seine Änderungen mal zu sehen, bevor man sie hochlädt, und das ist für Smartphone einfach nicht geeignet. Und dafür 79 Cent ist wirklich ein bisschen traurig gewesen. Also es ist nicht viel Geld, aber es kommt auch nicht viel App dafür.
Wobei, damit habe ich, glaube ich, schon mal gearbeitet.
Es schon ein paar Sachen gemacht. Der einzige Editor fürs iPhone, mit dem man Ways verändern kann und Gebäudepolygone, den ich gefunden habe. Was mir auch so ein
bisschen. Aber wird auch leider nicht mehr weitergepflegt seit Mitte letzten Jahres.
Ja, gut, das erklärt es ein bisschen. Was auch so ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass es an jede Node, die man anfasst und jeden Ray, den man anfasst, ein Created by
iNode. Das ist mir auch aufgefallen. Ja.
Was nervt. Was JOSM ja versucht, irgendwie wegzutun, also immer wenn man irgendwas bearbeitet mit JOSM und da ist ein Created by Tag dran, dann löscht JOSM das auf dem Weg gerade mit, weil man die eben nicht haben will. Ganz einfach, weil es irgendwie, spreche jetzt einfach mal eine Nummer, was weiß ich, vielleicht ein Viertel der Datenmenge, die man hat, wenn man so eine Datenbank importiert, ist halt Created by Tags und das ist nicht so sinnvoll.
Naja, inzwischen hängt man diese halt an die Commits, genau. und nicht mehr an die einzelnen Nodes.
Macht ILOE leider immer noch, und zwar an alles, was man anfasst. Also wenn ich eine Node verschiebe, dann macht es das an den Ray dran und an alle Nodes, die in dem Ray drin sind, und an die Node, die ich verschoben habe, auch noch. Und naja, also kann ich nicht empfehlen. Also dann habe ich gedacht, naja.
Also lieber Johannes Eiseler ändern. Das ist nämlich der
Entwickler. Oder aus dem Store schmeißen, weil macht mehr kaputt, als dass es gut macht. So, jetzt habe ich mir gedacht, naja gut, wenn die Suche nicht viel mehr hergibt, dann gehst du mal ins OSM-Wiki und schaust mal unter iPhone Editing Features und habe tatsächlich die ich bisher getestet habe, auch da gefunden. Der POI-Collector steht da noch drin von Mapsen und dann stehen da noch zwei dabei. Da steht nämlich noch Blue Mapia dabei und CycleHire mit Fragezeichen. Und dann habe ich gedacht, super, letzte Chance, habe mir Blue Mapia installiert und das Ding kommt erstmal hoch mit, hey, registrier dich bei uns. Ich dachte, super, OSM-Login-Daten, du musst dir bei denen ein Konto machen. Und man kann dann damit irgendwie so nautische Geschichten, also, keine Ahnung, Bojen und so Zeugs bearbeiten. Sie sagen einem aber auch nirgendwo, ob man den Rest der Welt auch bearbeiten kann. Und ich hatte einfach auch keine Lust mehr, da nochmal einen Account zu klicken. Die sind also durchgefallen. Und dann habe ich gedacht, super, letzte Chance, CycleHire. Und siehe da, das Ding hat weder was mit OSM noch mit Editing zu tun. Das ist einfach ein, miete dir ein Fahrrad in London. Also was das in der Wiki-Seite da zu suchen hat, war mir völlig unverständlich. Ist auch gleich wieder runtergeflogen.
Also nee, auf der Wiki-Seite steht's noch. Das Problem ist halt an diesen Wiki-Seiten und den Apps, wenn da irgendwie das PR-Department von Dollar Entwicklerfirma, meistens der Entwickler selber, nach Quellen sucht, wo er sein Zeug da zeigen kann, dann kopiert er sich da halt irgendwie so eine Seite und das Template und dann sind da höllisch schlechte Wiki-Seiten, aber sie haben es halt reingestellt und niemand traut sich das Zeug wieder zu löschen. So in der Richtung, weil man könnte ja mal dann weitermachen und eigentlich fehlt halt wirklich die Bewertungsfunktion für diese Software-Seiten im Wiki, weil da hat sich teilweise halt so viel ansammelt, was aber eigentlich überhaupt nichts taugt.
Gut, hiermit gelöscht.
Punkt. Okay.
Tja, und dann habe ich frustriert aufgegeben und beschlossen, dass ich kein OSM bearbeite auf dem iPhone. Außer Hausnummern erfassen mit OSM-Pad, weil das geht nämlich ganz gut. Und an der Stelle nochmal Gratulation an die Vespucci-Entwickler. Ihr habt da echt geile Arbeit geleistet. Das Teil ist toll.
Und also, das wollen wir also auf dem iPhone auch.
Das wollen wir gerne auf dem iPhone auch.
Und wir zahlen auch.
Ja. Wie viel wärt ihr bereit zu zahlen für einen guten Editor auf dem iPhone? Also ich gebe einen Fünfer.
Also ich wäre klar, 5 Euro, kein Problem.
5 Euro, kein Problem. Andi, machst du mit?
Ich habe mir extra ein Android-Telefon gekauft, um mal da die Plattform
super Ausweg
zurecht.
Okay, also lieber toller Hipster iOS-Entwickler, einen 10er hast du schon sicher, wenn du uns so einen Editor baust.
Ja, es ist halt auch die Frage, warum Open Source Software unter iOS nicht so wirklich funktioniert. Also ich verstehe es nicht. Also man könnte da wunderbar Zeug machen, aber du hast wahrscheinlich immer, ja, Hilfe, das müssen wir ja doch da ist so einfach Geld zu machen. Wer kommt denn das Geld dann bei Open Source Zeug? Und die Leute sehen dann halt immer den Widerspruch in Open Source und Geld verdienen, was nicht zwingend notwendig sein sollte. Aber naja.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Sorge ist, wenn ich jetzt meine App Open Source mache, dann nimmt die Dollar Firma und nimmt sich den Source Code und verkauft das Teil dann halt. Ich krieg nichts davon und dann macht die Firma halt ihren Reibach von dem, was ich da gearbeitet habe.
Gerade eben nicht, weil du eine Mail an Apple und die andere Firma hat ihren Entwickler-Account gesperrt. Du hast halt da einen zentralen Marketplace und dann ist das halt so, wenn die das einfach so unter dem Namen da reintun.
Ja, also wir sehen keinen objektiven Grund. Es ist schade, dass es bisher keiner gemacht hat. Macht das doch mal. Wir bewerben euch dann auch. So. Haben wir das Thema mobile Editoren auch durch. Ist ein sehr trauriges Thema. Leider. Wie geht's denn jetzt weiter?
Was haben wir denn noch in der Themenliste stehen? Ja, Termine. So mal wieder. Oder Veranstaltungsankündigung. Und zwar hast du da das Karlsruhe Hack Weekend im Anfang Oktober reingeschrieben. Der Termin wurde ja bereits mit dem Blogpost vom letzten berichtet hat, veröffentlicht. Mehr Infos gibt es dazu auch noch nicht, oder?
Ja, also wir sollten es, glaube ich, erwähnen, weil eine ganze Menge Leute vielleicht gar nicht wissen, dass es sowas gibt und was es ist und dass man da hinkommen kann. Und zwar findet am 6. und 7. nächsten Monats schon ein Hack-Weekend statt. Das heißt, die Geofabrik in Karlsruhe lädt ein, und zwar lädt sie ein Entwickler, die an Software arbeiten und die sagen, oh, also entweder die an Software arbeiten oder die gerne an OSM-Software arbeiten würden, kommt doch vorbei. Wir laden ganz viele Leute ein, also nicht ganz viele, aber wir laden ein paar Entwickler ein und ihr könnt euch dann austauschen, vielleicht Leute finden, die bei euch am Projekt mitwirken, vielleicht Leute finden, die ein bestimmtes Problem schon mal gelöst haben, und selbst wenn ihr da gar nicht weiterbauen wollt an euren Anwendungen, könnt ihr auf jeden Fall vorbeikommen und euch mal anschauen, was die anderen so machen. Also es ist so eine gemütliche Runde. Ich weiß nicht, das letzte Mal waren es vielleicht 25 Leute, würde ich so schätzen.
Ja.
Die sich bei Pizza und Getränken zusammengefunden haben. Wir haben ja auch von berichtet und die dort über ihre Projekte geredet haben. Wir haben unser Podcast-Projekt dort gestartet und andere haben auch an ihren Anwendungen gearbeitet. Da kann man eben auch ganz viele Leute, die für OSM in Deutschland wichtig sind, auch mal kennenlernen, mal Hallo sagen, mal mit den Entwicklern hinter den Anwendungen reden und sagen so, hier, das Feature, das hätte ich irgendwie gern. Und vielleicht auch direkt dort dran arbeiten. Und wenn ihr also Entwickler seid und sagt, oh, wir haben, oder auch Entwickler werden wollt und sagt, ich möchte gern irgendwie da an einem Projekt programmieren oder möchte mal Leute kennenlernen bei so einem, von so einem Projekt, dann kommt doch dahin. Näheres gibt's im Wiki, Link in den Shownotes. Und wir werden auf jeden Fall da sein, oder? Seid ihr da?
Ja, ich plane das schon.
Ja, mal schauen. Muss halt schauen, wie es terminlich klappt.
Ja, also ich werde auch, denke ich, da sein, bin mir ziemlich sicher. Und ich gehe auch mal von aus, dass wir das Podcast-Equipment mitnehmen und vielleicht sogar von dort auch noch eine Aufnahme machen. Vielleicht schaffen wir uns ja mal wieder jemanden zu greifen für ein Interview. Und werden auf jeden Fall berichten, wie es auf dem Hack-Weekend so war. Und sind auf jeden Fall tolle Veranstaltungen, die sich lohnt zu besuchen. wenn man Entwickler ist. Was gibt's denn noch in Veranstaltungen in der nächsten Zeit? Oder auch nicht?
Ja, aktuell, es wird für die Foskis-Konferenz 2013, da gab's eine Ausschreibung für die als Call for Location. Für den
Veranstaltungsort.
Genau, für den Veranstaltungsort. Und es hat sich leider gezeigt, weil die Frist ist abgelaufen, dass keine Hochschule bereit ist oder auch gerade Zeit hat, das zu machen. Deswegen war am Mitte der Woche, gab es den Foskis IAC-Stammtisch. Und da wurde jetzt mal diskutiert, was zu machen ist. Deswegen der Aufruf, wenn ihr jemanden kennt, eine Hochschule, Beziehung zu Hochschulen, zu Professoren habt, und habt gedacht, das wäre doch immer eine coole Idee, die Foskis-Konferenz zu veranstalten. Seid ihr herzlich eingeladen, auf den entsprechenden Wiki-Seiten mal kurz reinzulesen, nachfragen auf einer Mailingliste, da wird euch, wir können euch da weiterhelfen. Kontakte, das ist alles gar kein Problem. Alternativen, wenn sich jetzt doch keiner findet, also ist es jetzt nochmal wieder so eine Phase eingeleitet worden, nochmal vielleicht Hochschulen ansprechen, Hochschulen, die schon mal Interesse gezeigt haben, eine zu veranstalten. Die zweite Alternative wäre jetzt, sich quasi an einer anderen Konferenz dranhängen, so als Mitveranstalter aufzutreten. Das hätte natürlich einen anderen Rahmen dann, das wäre nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal Foskis, aber man hätte eine Konferenz. Ja, und da ist jetzt ziemlich kurzfristig bis Anfang nächster Woche nochmal so eine zweite Phase zu gucken, was noch geht. Und ja, dann soll eigentlich geschaut werden, entschieden werden, was passiert. Was ich sehr traurig fände, wenn es keine Foskis-Konferenz gäbe.
Ja, das wäre wirklich sehr schade. Das wäre die erste, von der wir einen Podcast berichten können. Wenn die dann gerade ausfällt.
Ja, richtig.
Naja, vielleicht wird er das endlich mal das OSM Sommercamp, was Jochen irgendwie zentral Deutschland schon lange mal haben möchte, dass es jemand organisiert. Und vielleicht macht das ja dann mal. Oder erfindet jemand, das tut. Ja, wär sicher auch nicht ganz interessant, aber ja.
Was meint ihr denn? Würde der Foskis vielleicht auch mit einem privaten, will jetzt nicht Investor, sondern sagen wir Ausrichter arbeiten wollen? Also wenn jetzt eine Firma sagt, okay, wir haben hier irgendwie Hallen, Räumlichkeiten, eine Messe oder so irgendwie, und naja, könnten uns das auch vorstellen? Wäre das auch eine Option?
Ich glaube, du kommst halt nirgends so günstig an Veranstaltungsräume wie über Hochschulen. Und das würde die Firma, wenn halt, also wenn, dann müsste die irgendwas sponsern oder sowas in der Richtung. Und, ja.
Also klassisch kommt ja die Foskis auch aus dem Bereich Hochschule. Also auch die Teilnehmer, da kommt ja immer ein Drittel oder so aus der Hochschule selbst. Entsprechend wäre das, also ist traditionell wird es halt von der Hochschule oder von der Fachhochschule veranstaltet.
Aber ich denke, wenn sich da jemand finden würde, der okay ist, dann würde man da auch nicht Nein sagen.
Wenn ich das jetzt machen wollen würde, was käme denn da auf mich zu, so an Dingen, die ich machen muss? Also was erwartet man da von mir?
Puh, ja. Tja, also inzwischen gibt's ein Handbuch. Aus der Erfahrung der letzten Jahre wurde mal ein längeres Dokument erstellt, wo eigentlich recht detailliert aufgeführt ist, was zu tun ist. Von den Anforderungen, wie das Catering auszusehen hat, wie die Räume zu sein sind und so weiter. Also das kann man sich schon mal durchlesen oder reinschauen, wenn wirklich Interesse besteht. Dann braucht man so ein Local Team. Das sind die vor Ort halt die Durchführung eigentlich machen. Ja, das ist...
Ich glaube, ein Social Event soll auch ausgerichtet werden. Also so.
Naja, aber das ist jetzt so ein Ding, das kann man notfalls auch weglassen. Aber was man auf jeden Fall braucht, sind halt 2-3 Räume, in denen man halt die Vorträge abhalten kann, die entsprechend groß sind.
Ja, und
mit der Anzahl der Teilnehmer. Also,
genau, und die Räumlichkeiten, die sind schon, weil ich glaube, die Anzahl an Teilnehmer war irgendwie zwischen 400 und 500 die letzten Jahre.
Also gesamte Anzahl.
Ja. Und also das heißt, du kommst mit einem Hörsaal mit 100 Leuten einfach nicht klar. Das wäre zu eng.
Wenigstens für die Anfangs- und die Endveranstaltung bräuchte man also schon was so 400 Leute fassen könnte.
Ja.
Ja, und dann halt noch ein bisschen, also es gibt da immer so Stände oder so, wäre natürlich toll, wenn das auch in der Nähe von diesen Vortragssälen war, wobei es auch nicht bei jedem, jeder Ausrichtung direkt beieinander war, sondern teilweise auch mal ein Gebäude daneben oder so. Ja.
Und von den letzten Foskissen muss ich sagen, ich bin sehr erstaunt, wie einfallsreich da teilweise ist. Also wenn jemand sagt, naja, ich erfülle die Bedingungen jetzt nicht wirklich so ganz mit allem und naja, aber so beinahe, oder man müsste dann noch was machen, damit es passt, im Zweifelsfall auch mal melden. Also dann kann man mal schauen, ob man das irgendwie dann organisiert kriegt, ob man dann vielleicht sagt, naja gut, wir haben dann halt nur zwei Hörsäle oder so. Brauchen, naja, ist halt schade, aber besser Foskis auf zwei Hörsälen als keine Foskis.
Wobei, wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, ist die Entscheidung eh gefallen.
Naja, schauen wir mal, wie schnell wir dorthin kriegen. Ne?
Gut. Dann wären wir eigentlich am Ende für dieses Mal, oder?
Eigentlich schon. Haben fast 2 Stunden geschafft.
Ja. Haben wir noch irgendwas?
Ja, eine Sache habe ich noch. Frederiks Mail bezüglich der ersten Foundation-Sitzung. Die soll am Sonntag sein. Und er hatte in einem längeren Post geschrieben, die Beziehung oder was die OSMF für uns, für die Community, die in Zukunft sein sollte. Und da kann man sich schon mal die ersten Vorschläge machen, die er dann mitnehmen würde in die Sitzung, um mal zu auszutarieren, wo die Zukunft hingehen soll. Also Frederik ist ja mit einem ziemlich längeren Statement auch, hat er seine Bewerbung quasi beschrieben, seine Ziele, die er machen möchte, beziehungsweise er schreibt ja immer, mein Ziel ist, keine Ziele zu haben. Gerade im Bereich, er möchte halt mehr Kommunikation, er möchte mehr Transparenz da reinbringen. Kann man ihm jetzt kurz auf dem Forum und in der Mailingliste schreiben, seine Meinung halt.
Gut. Und wer auch sonst seine Meinung abgeben möchte, vielleicht auch uns gegenüber mal seine Meinung oder uns mal seine Meinung geigen möchte, der kann das wie immer in den Kommentaren tun. Wir freuen uns über jeden Kommentar, weil jeder Kommentar ist mindestens ein Hörer. Und damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch noch eine schöne Woche, nicht? Bis zum nächsten Mal.
Dann wieder in 4 Wochen ungefähr, oder? Ja, ihr werdet es dann in eurem Podcatcher sehen.
Ihr werdet sehen, wenn wir es geschafft haben. Tschüss!
Bis dann. Ciao.